Oh, wie geil! Die neue Folge Fest und Flauschig ist online. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. Oh, dann mache ich es mir mal gemütlich. So, Hose auf, Whisky eingeschenkt, Kinder ins Kinderzimmer gesperrt und die Füße eingegelt. Ja, mit so einem ganz besonderen Gel, das die Füße voll weich macht. Ja, dann können die beiden eigentlich loslegen. Hier sind Olli und Jan.
Hey, hallo, hier ist der neue heiße Scheiß aus dem Internet.
Hallo, hier sind Olli und Jan bei Fest und Flauschig bei Spotify. Es ist der 19. Juni, wir sind mitten im Sommer. Ich kann direkt zu Beginn zugeben, wenn das jetzt hier ausgestrahlt wird, befinde ich mich bereits im Urlaub. Ich habe 2 Wochen mich ausgeklinkt, einfach raus aus der Nummer. Deswegen haben wir uns ein bisschen eher getroffen und das jetzt hier voraufgezeichnet. Also falls in der nächsten Woche, keine Ahnung, Dieter Bohlen stirbt, der große deutsche Komponist Dieter Bohlen, oder Angela Merkel zurücktritt, dann werden wir das nicht in der Sendung verwursten können. Nichtsdestotrotz haben wir ein tolles Thema vorbereitet heute, auch wenn die Sendung ein bisschen voraufgezeichnet ist.
Ja, das Thema der Sendung heute heißt Spam. Heute geht es mal um all die nutzlosen Dinge im Leben, die man sowieso nicht braucht. Also wie diese Sendung vielleicht zum Beispiel für einige Leute. Ich glaube aber für viele ist es ein Lebenselixier geworden, oder Jan?
Also meinst du? Es sind aber weniger Leute geworden. Ich habe das Gefühl, es sind weniger Leute
geworden. Aber geilere Leute.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir haben uns wieder zurückelitisiert. Also ja. Wir haben angefangen als elitäre Sendung bei Radio 1. Uns hat keiner gemocht, uns hat keiner gehört. Dann sind wir auf einmal innerhalb von wenigen Jahren mainstreamig geworden. Und am Ende hat man das auch uns angemerkt, glaube ich, in den letzten Jahren.
Ja, wir waren schwach.
Wir waren schwach und aber auch vor allen Dingen, weil man wusste, oh Gott, aus jedem Furz, den man jetzt hier in der Sendung lässt, wird wieder eine Meldung bei Focus Online. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, so ein kleines bisschen Schritt zurückzugehen, dahin zu gehen, wo die Player von morgen sind. Deswegen, hallo, bei Spotify, ihr seid genau richtig da, wo die Player von morgen nämlich sind. So sieht's nämlich aus, mal ganz ohne Witz. Ich habe wieder gelesen, dass sich die ARD-Rundfunksender nicht auf DAB-Radio einigen können. Sag mal, was ist eigentlich mit diesem Medium-Radio los? Wie lange geht das denn noch so weiter, wie in 1950? Das ist wirklich, das hat sich technologisch 0,0 weiterentwickelt. Und ich habe letztens auf dem Weg zur Arbeit morgens,
ja,
WDR 2 gehört. Das ist auch morgen, ist auch kaum auszuhalten, weil du wirklich alle 3 Minuten dasselbe Lied hörst.
Das ist das Schlimmste am Radio und für mich ja schon seit langer Zeit. Da gibt's nur wenig Sender, die das irgendwie mal brechen. Aber du kannst ja, das ist ja das große Problem in Hamburg. Da gibt's also kaum gute Radiosender und die es gibt, die spielen wirklich diese 10 Lieder, vor allem NDR 2. Da läuft immer noch Elton John, Candle in the Wind oder nach I Can't, We Don't Need Another Hero von Tina Turner. Als wenn's 1986 wäre.
Ja, aber wenn ich mit den Kindern im Auto bin, ich höre ganz gern WDR 4 manchmal. Das sind die größten Hits. Da freue ich mich
von immer, gestern, von heute und von morgen, oder was?
Nee, da kommt aus den 50er und 60er Jahren auch mal was. Also irgendwie so Oldies, weißt du? Oh yeah, wait a minute, Mr. Postman. She wore blue velvet.
Oh. Wow. Der wird mir gleich ganz anders, wenn du das singst.
Ja. Das höre ich ganz gerne. Ansonsten ist das doch eher so ein Auslaufmodell. Wir haben ja schon mal, ich glaube, in einer der ersten Podcasts hier erzählt.
Ja.
Ein Freund von mir hatte diese Idee, die hatten dann daraufhin auch schon mehrere Leute, die mir da dann geschrieben haben, dass man sowas machen müsste wie Spotify, nur mischen mit den Wortinhalten von so gebührenfinanzierten ARD-Sendern. Dass man einfach einstellen kann, ich wohne in Köln, ich interessiere mich für News über Gina Lisa. Und ich höre gerne Musik aus den 60ern.
Das ist der typische Kölner halt auch, den du da gerade charakterisierst.
Genau. Und dann stellt man das an so Reglern in einer App ein und dann liefert die App einem einfach genau das, was man möchte. Kann man auch sagen, ich fahre morgens auf dem Weg über die Autobahn, über die A1 in Richtung, keine Ahnung, Dortmund. Bitte auch immer Verkehrsinformationen einbauen, alle 7 Minuten möchte ich das gerne hören, was da los ist. Dann kann man sich sein Radioprogramm selbst zusammenschieben. Ist technologisch total einfach. Es haben auch viele Leute danach mir geschrieben, dass sie das schon entwickelt haben, aber dass sie das nicht loswerden. Ich frage mich, warum das nicht passiert.
Die Russen haben so eine App.
Meinst du?
Ja, ich weiß das. Ich war ja in Moskau und da haben ganz viele Leute auf dem Handy so eine App gehabt, wo die immer genau gesehen haben, wie der Verkehr gerade ist. Und weil da so unglaubliche Staus teilweise herrschen in Moskau, fahren die dann 2 Stunden einfach ins Café, weil die wissen, es bringt sowieso nichts, auf der Autobahn jetzt zu sein. Da gibt es wirklich schon so eine Verkehrs-App, die ganz, ganz cool ist. Die hat also jeder benutzt sich da, jeder Russe, den ich getroffen habe, also 2 Stück, mit denen ich mir unterhalten habe, die haben die beide benutzt, die App.
Aber das Thema heute ist Spam. Also Sachen, die im Spam-Ordner landen, nicht nur im Computer, sondern auch im Leben, ist Spam-Ordner des Lebens. Dinge, die man nicht braucht.
Ja, zum Beispiel Geschlechtskrankheiten. Als Beispielnummer. Fällt mir gerade dabei ein. Hattest du jemals eine Geschlechtskrankheit?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich habe einen wahnsinnig kleinen Penis, das ist ja bekannt.
Da kommt also, da kommt keine Krankheit ran, meinst du?
Der ist so klein, dass, aber auch groß genug, dass die Bakterien Angst haben. Also wie so ein großes Bakterium, ja. Weißt du? Zu klein, dass da Krankheiten rankommen, genau. Die verfangen sich dann, oh Gott. Ich hab wieder so ein Live-Leak-Video gesehen, wo so ein Typ aus dem Mercedes ausgestiegen ist, so ein Road Rage in Holland oder sowas.
Ja.
Und dann irgendwie, hat da rumgehupt auf der Autobahn, hielt dann mitten auf der Autobahn auf der Überholspur an, hat die Tür aufgerissen, kam so ein dicker, fetter Riesentyp raus und wollte die Tür des hinter ihm fahrenden Autos aufreißen und den irgendwie zur Rede stellen. Mega aufgeregt. Und dann hat er die Tür einfach verschlossen, der das gefilmt hat. Und dann hat der Typ sich vor die Motorhaube gestellt und seinen Pimmel gezeigt und der war so unglaublich klein.
Aber warum zeigen die denn, was ist denn das überhaupt?
Heidi, glaube ich.
Ja. Aber was ist das denn für ein Affront, wenn du deinen Penis jemandem zeigst? Also,
vor allem, wenn der dann nicht groß genug ist dafür. Also, es muss ja, wenn du das machst, dann muss es halt schon ein richtig dickes Ding sein. Und nicht irgendwie so ein kleiner Mini-Penis.
Ja, oder vielleicht ist das ja auch der Gag gewesen von ihm. Vielleicht war das ja auch ein Witz.
Der sah nicht so aus, als hätte er gerade einen Gag gemacht.
Wir müssen ein bisschen aufpassen. Mir wurde von Sue, von unserer Redakteurin, von Sue wurde mir zugetragen, dass die letzte Sendung sehr maskulin war. Also als wir dann auch noch Thies Ullmann hier hatten und sehr viel, also ich habe dann von dem Handjob erzählt mit so.
Ich habe das währenddessen schon gesagt, dass die Frauen abgeschaltet haben letztes Mal.
Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, die Frauen schalten nicht ab, weil die das dann auch wenigstens okay finden, wenn man dann, also die meisten Männer denken so oder sonst was, reden nicht so in Gegenwart von Frauen und dann denken die wenigstens, verstellen die Spastis sich nicht. Also Spacken. Also weißt du, wenigstens ganz ehrlich, seit ich jetzt irgendwie so ein gewisses Alter erreicht habe, von dem ich nie gedacht habe, dass ich es erreiche, und dann doch trotzdem noch durch meine Musik und durch meinen Lifestyle nochmal so in Clubs gehe und dann teilweise sehe, ich meine, man war ja vielleicht früher nicht anders, wie gockelig so Typen sind und was die so für Scheiße erzählen, um Frauen zu beeindrucken und was die so an Sachen wenn die es auch so überlegen, wie sie die gerade so die Haltung sein muss, wenn sie in einer Bar einen Drink bestellen. Also all diese kleinen Sachen, da wird wahnsinnig viel Energie reingelegt. Das geht ja alles flöten irgendwann. Also das ist ja, vielleicht ist das das Schöne, dass du diese Motivation nicht mehr hast. Und das ist also, da gibt's wirklich wahnsinnige Sachen. Das ist jetzt.
Aber ich muss wirklich sagen, die Sendung letzte Woche, das war. Also ich meine, ihr seid einfach Kumpels, Thies und du, das merkt man dann eben.
Ja.
Ich bin auch kaum dazwischen gekommen, ich habe es ja auch einfach laufen lassen. Das war wirklich wahnsinnig maskulin. Untenrum.
Ach, nur weil ich eine Geschichte erzählt habe. Ich glaube, das war gar nicht so maskulin. Ich glaube aber auch einfach, dass Sue hat einfach ein Problem mit ihrer eigenen Person. Also mit ihrer eigenen Weiblichkeit.
Ey, Sue, das ist doch nicht unser Problem, wenn du uns scheiße findest. Du hast einfach ein Problem mit deiner Weiblichkeit. Was ist denn das für eine Waffen-SS Olli, teil wieder aus. Das ist wirklich, das
Schwulenhasser und Waffen-SS Olli Schulz.
Und Frauenfeind, jetzt auch noch Frauenfeind. Gina-Lisa-Gegner. Haben ich auch wahnsinnig viele.
Wodurch ist eigentlich, das weiß ich wirklich nicht, Gina-Lisa berühmt geworden? Was hat die jemals gemacht?
Ich weiß nicht. Germany's Next Topmodel.
Ah, okay.
Ich glaube, erste Staffel. Und da ist sie relativ weit nach oben gekommen. Prollig, mega prollig. Und ist dann, ich sag mal, in der Welt der Shisha-Bars, ist sie dann an den Falschen geraten.
Ist es so?
Die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man sich in einer Shisha-Bar hinsetzt mit seinen Freundinnen, dass man da einen Falschen gerät, ich würde sagen, ist größer als normal.
Aber nee, das ist selber fragwürdig. Warum das? Das kann da auch beim McDonald's passieren oder woanders, oder?
Ich habe selten in der Shisha-Bar Leute gesehen, von denen ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie mir eine PlayStation 4 verkaufen, die irgendwie irgendwo runtergefallen ist.
Ich war noch nie in der Shisha-Bar, weil ich Shisha rauchen
so siehste?
Dumm finde. Ich finde, das sieht schon so dumm aus, wenn du vor diesem großen Gerät sitzt und dann irgendwie Tabak in großen Mengen inhalierst und der hat dann echt mit Apfelgeschmack getränkt. Habe ich auch so komisch, die sagen, ey, musst du mal probieren hier mit mir hier, so Shisha rauchen, das ist voll das geile Zeug und so. Dann sitzt du, das ist voll gemütlich. Aber weißt du, was gemütlich ist auch, wenn ich zu Hause einfach eine ganze Staffel Game of Thrones gucke. Da muss ich, und dann baue ich mir da eine Shisha auf vielleicht so.
Wie weit bist du? Hast du Staffel 6? Bist du?
Ich warte, bis die ganze Staffel jetzt rauskommen ist, glaube ich, noch zwei Folgen.
In einem Stück.
Außerdem gucke ich Vinyl gerade, da bin ich so gehuckt gerade.
Hast du letzte Woche schon erzählt, ja?
Vinyl ist die, meiner Meinung nach, die beste Serie, die momentan läuft. Guck dir die ersten beiden Folgen an, ich habe unfassbare Gänsehaut gehabt.
Wo läuft
das denn? Markus Wiebusch hat mir das empfohlen. Das läuft auf allen illegalen Plattformen, wo man sich das downloaden kann. Ansonsten ist das schwierig gerade, leider nicht auf Netflix. Können wir mal über Netflix ein bisschen lästern? Das ist für mich irgendwie, also ich fand das am Anfang ganz super, aber wenn man alles durchgeguckt hat und so viel ist nicht, dann wartet man auf neues Zeug und irgendwie ist das doch sehr überschaubar, oder bilde ich mir das gerade nur ein? Bin ich einfach nur ein verwöhntes, kleines
Internet? Also, der Trick ist, die haben von den ganzen geilen Serien, haben die immer so die erste und manchmal auch die zweite Staffel. Und dann, wenn es an die neueren Staffel geht.
Der House of Cards zum Beispiel haben sie nicht.
Die neue House of Cards. Doch, interessanterweise haben sie das in dem amerikanischen Netflix, aber nicht in dem deutschen Netflix. Und die sind echt pingelig, auch VPN-Tunnel und so, also mit gefakter IP-Adresse, das ist bei Netflix echt schwierig. Da empfehle ich doch eher HBO Now, die sind da ein bisschen kulanter. Ich zahle an HBO Now jeden Monat 9,99 € oder $7,99.
Kann man das hier in Deutschland empfangen dann auch?
Ja, das mache ich, habe ja so einen amerikanischen iTunes-Account und zahle dann da für HBO Now. Ich zahle wirklich ganz normal regulär jeden Monat, muss dann aber noch zusätzlich über so ein VPN-Verschlüsselungsding mir bezahlen, mir kaufen, damit ich das gucken kann, weil das nur für Amerika gedacht ist. Aber das funktioniert einigermaßen okay.
Mein langfristiges Ziel ist es, ne, dass all der ganze Kram bei Spotify irgendwann läuft. Dass Spotify das alles macht.
Sowieso, ich muss das gar nicht muss das gar nicht so flat haben. Ich zahle auch, also wenn das jetzt nicht irgendwie jedes Mal 30 Euro kostet, ist das okay. Ich zahle auch gerne irgendwie $3 dafür, wenn ich mir irgendwie eine Serie angucken kann. Ich leihe auch manchmal Videos aus bei iTunes und so. Finde ich mega. Ich habe früher auch überhaupt Videotheken. Die Videotheken, das Videothekensterben, das hat man fast gar nicht mitbekommen. Ich habe irgendwo in Köln in der Videothek noch so eine Karte mit 50 Euro drauf, aber ich glaube, die Videothek ist mittlerweile pleite gegangen. Die gibt's gar nicht mehr.
Nee, irgendein Videothekenbesitzer schuldet mir noch 50 Euro. In Berlin gibt es noch so ausgewählte kleine Videotheken, wo es dann auch so Arthouse-Filme gibt und ähnliches und wo dann auch so Prenzlauer Berg-Pärchen, so heute leiden wir uns mal einen Film aus, nur fürs Ritual, obwohl du es natürlich innerhalb von 2 Minuten irgendwie anklicken kannst im Internet. Aber um sich das überhaupt nochmal das Gefühl zu geben, wie das damals vielleicht war, wenn man noch in die Videothek gegangen ist. Ich habe wahnsinnig viel Zeit in Videotheken verbracht. Ich habe also vor allem am Schulterblatt, Video aktuell, direkt am Schulterblatt, da habe ich alles ausgeliehen. Mit 18 habe ich euch schon mal erzählt, erste Abendshandlung, also 2 Tage nach meinem 18. Geburtstag, 3 Pornos geliehen. Also das war meine allererste Abendshandlung, weil ich einfach damals, nicht so viel Action bei mir war einfach. Und der Videothekar, der hat mich aber auch so angeguckt nach dem Motto, ja, der hat das sofort gesehen hier, Geburtstag, und so gedacht so, komm Digga, den 4. kriegst du noch umsonst dazu. So nach dem Motto ein bisschen.
Viel Spaß.
Ja.
Schönen Morgen zurückgespult, bitte wieder zurückbringen.
Ganz wir wichtig. Kriegen übrigens, ich muss jetzt mal ganz kurz was erzählen, wo wir gerade wieder ein bisschen rumgemeckert haben über Radio und so. Ich krieg wahnsinnig viel Fanpost. Wahnsinnig gute Sachen, gut geschriebene Sachen. Aber ein Typ hat mir jetzt gerade geschrieben, ne? Habe ich heute Morgen nämlich gelesen. Er so, ja, ich find's echt doof, dass du über deinen alten Arbeitgeber rumgelästert hast und so, ne? Weil vielleicht willst du da ja irgendwann mal wieder arbeiten und so bei den öffentlichen Rechtlichen. Ich habe ja nicht alle öffentlichen Rechtlichen angemacht oder sonst was, sondern nur das Prinzip. Außerdem, was ist denn das für eine Lebenshaltung, wenn du nur wenn du dich nie über was beschwerst, weil du Angst hast, dass du da irgendwie nicht mehr reinkommst oder ähnliches. Das ist doch die feigeste Haltung überhaupt im Leben, wenn du irgendwie aus Angst davor, dass du keine Chance mehr hast, nicht anfängst, dich irgendwie über Sachen also so aufzuregen. Das ist außerdem verträgt man sich doch auch mal wieder, oder? Das ist doch ein völliger Quatsch, dass man sich nicht immer aufregen darf und meckern darf. Das ist nämlich so eine feige Haltung, finde ich, wenn man das nicht macht. So, von wegen, oh, vielleicht machen die dann nie wieder was mit 1. Ich glaube, ja. Radio 1 würde, weiß ich jetzt auch nicht, schon gut.
Nee, und ich meine, wir haben uns ja dafür ganz aktiv dafür entschieden, das zu machen, auch um so ein bisschen, so ein bisschen Bewegung in den Kopf reinzubekommen. Ganz einfach, und auch ein bisschen Bewegung in die. Das ist ein bisschen, das Videothekenproblem ist so ein kleines bisschen auch das Problem vom Radio.
Ja.
Das ist prinzipiell eine gute Idee, aber technologisch, ich würde mal sagen, sind wir eigentlich 15 oder 20 Jahre weiter. Das muss eigentlich nicht mehr sein. Auch dass es noch Autoradios gibt, die FM, diese FM und Kurzwelle und sowas empfangen. Warum läuft das nicht alles über DAB, über digitales Radio? Ich verstehe es überhaupt nicht, was dagegen spricht.
Verstehe ich auch nicht. Und ich habe einen, hast du so einen Ausblick, so ein Lebensziel oder so, was du so im Alter machen willst, oder wenn du 50 bist, was du dann machen würdest?
Im Alter, mit 50, sind 15 Jahren bin ich 50,
sind ja nicht mehr lange hin. Ich meine, wenn du ein bisschen älter bist, wenn du so 50 bist. Also mein Lebensziel ist, kein Lebensziel, aber so ein Traum ist, falls ich doch mal wieder in meine geliebte Heimatstadt Hamburg zurückziehen sollte, würde ich gerne da eine gute Morningshow moderieren, jeden Morgen von 6 Uhr bis 12, also wirklich auch 6 Stunden, beim guten Radiosender. Oder mir selber einen aufbauen.
Du willst dann, wann kommst du dann, so um 8 oder um 9 kommst du dann, sagst, sorry. Leute.
Es gibt ein Notfallband. Es gibt ein Notfallband. Das würde ich am Abend vor einsprechen.
Olli Schulz, sorry Hamburg, heißt die Morgenshow. Und ich beginne immer.
Sorry Hamburg.
Ja. Die Morgenshow mit Olli Schulz. Und es geht immer so, in der Programmzeitschrift heißt es von 6 bis 12, aber manchmal kommt Olli um 10.
Ja, aber das ist dann auch Teil der Show.
Um 12.
Ja, manchmal kommen wir auch nur um Tschüss zu sagen.
Und dann habe ich einfach
meine ganze Woche völlig zugesoffen, dann am Morgen, sorry, morgen.
Also das wäre auf alle Fälle, aber ich würde das gut finden. Also so wie Howard Stern hat das ja auch 20 Jahre gemacht, jeden Tag. Also
never ever, ich würde so niemals durchhalten. Ich habe das mal 35 Sendungen.
Doch, das würde mir ein bisschen Struktur bringen in mein Leben. Ich würde es ja auch aus eigenen Maßnahmen machen, um meinem Leben eine Struktur zu geben vielleicht.
Auf keinen Fall würdest du das schaffen.
Wenn es gut bezahlt wird, würde ich es vielleicht schaffen.
Ich bin der Diszipliniertere von uns beiden und ich habe mal 35 Sendungen Pop und Weg bei HR3 moderiert, die Morgenshow. Ja. Da musste ich immer um 4 Uhr morgens aufstehen in Frankfurt. Das war die Hölle auf Erden, wirklich. Und du bist dann um 10 Uhr war die immer zu Ende, die Sendung, und bist danach so durchgebumst. Du hast so keinen Bock mehr auf irgendwas, musst dann noch bis um 1 Uhr irgendwie im Sender rumhängen, irgendwelche Trailer oder irgendwelche Mega-Aktionen machen. Und dann bist du manchmal um 2 oder um 3 Uhr nachmittags zu Hause und dann schläfst du erstmal, dann wachst du auf, ist 9 Uhr abends.
Ja.
Und der Biorhythmus ist durcheinander. Und dann denkst du, okay, was machst du denn jetzt? Ah, ich muss ja bald wieder schlafen gehen, weil morgen um 4 Uhr klingelt der Wecker. Dann muss ich wieder zu Pop und Weg und mega gut drauf sein. Das ist das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste. Es sei denn, die schlecht gelaunte. Die schlecht gelaunte Morgenshow mit Olli Schulz.
Na klar, wäre die schlecht gelaunt. Meinst du, ich fange jetzt auf einmal an, den gut gelaunten Good Morning Kasper zu machen? Das läuft doch seit 20 Jahren nicht mehr. Also unerträglich. Ich glaube, es hat auch ein bisschen nachgelassen mit diesen Morningshows. Ich glaube, es gibt in Hamburg gibt's noch John Madent. Der macht das, glaube ich, seit Ewigkeiten. Und ansonsten weiß ich gar nicht mehr. Ansonsten läuft da auch irgendwie Dreiviertelstunde Musik und der Typ sagt, gibt's noch Morningshows? Keine Ahnung.
Die gibt's noch, aber wir hören das nicht mehr. Ich glaube, wir sind so aus dieser Radiowelt raus. Früher, als ich wirklich regelmäßiger morgens früh aufgestanden bin, vielleicht wenn die Kinder wieder so in so einem Schulalter sind und man dann morgens um 6 oder sowas aufstehen muss.
Aber meine Kinder sind im Schulalter. Trotzdem höre ich, ich höre Deutschlandfunk morgens.
Ich auch. Deutschlandfunk oder Deutschlandradio Kultur.
Ja, und ich höre aber auch nicht zu, was die reden, sondern einfach nur, weil dieses Brieselung ganz gut ist. Also ich mach's gar nicht jetzt, um mich morgens schon ab und zu mal. Also wenn zum Beispiel ein Bericht über mich läuft oder so, höre ich mal zu, aber
also Berlin. Der Musiker Olli Schulz ist heute ein bisschen später aufgestanden. Als normal.
Nee, aber eine gute Morningshow, das wäre doch mal eine Geschichte, oder?
Ich fände eine gute Morningshow.
Außerdem muss ich Hamburg was zurückgeben. Hamburg ist meine Heimat und ich kriege öfter mal Mails, dass ich so oft in unseren Radiosendungen gelästert habe über meine Heimatstadt. Aber das ist doch ganz normal. Das, was man am meisten liebt, das ist auch das, was am meisten verletzt oder so. Und wenn ich sehe, manchmal wie die Stadt umgebaut wird oder noch ein Musical und noch hier und so und noch mehr Hotels für die ganzen Touris und so, dann tut mir das einfach weh. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich Hamburg über alles liebe, so, ne? Aber kennst du das auch so? Aber hast du mit Bremen auch so ein Verhältnis? Nee, Bremen, da ist ja auch Stillstand seit 30 Jahren. Da hatte ich ja nicht ein Hotel irgendwie und da ist ja auch keine Ökonomie mehr.
The dream of the 80s is alive in Bremen, ist mein Motto. Und ehrlich,
vielleicht ist das aber auch der Vorteil von Bremen, dass da einfach alles noch genauso ist wie das erste Mal, als ich in Bremen war, 1986 oder so. Wirklich.
Ja, Bremen ist einfach eine tolle Stadt. Also ich zu Bremen verbindet mich eine sehr innige Liebe tatsächlich.
Ja, natürlich zu Hamburg mich auch, mir auch, ne? Also mich auch, mir auch.
Ja, aber ich habe nicht so einen Veränderungswillen. Ich finde das ganz gut, dass Bremen auch da so ein bisschen slow ist.
Ja.
Und dieser, das ist in Hamburg aber auch so und in Berlin ja auch. Obwohl in Berlin weniger. Aber
Hamburg will halt immer Weltstadt sein. Die sagen immer das Tor zur Welt, aber Hand aufs Herz, Hamburg ist einfach eine geile, coole Stadt. Aber das ist völlig unwichtig, ob da jetzt nochmal drei neue geile, wie heißt das nochmal, so Fashion-Hotels hingebaut werden. Also diese, ich habe da in so scheiß Hotels gepennt in Hamburg die letzten Male. Wahnsinn. Unglaublich. Egal.
Warst du schon mal in dem Hotel, wo man bei Inas Nacht übernachtet, da direkt gegenüber?
Gegenüber, da war ich. Das ist, da kannst du nicht schlafen mit offenem Fenster, weil das Kopfsteinpflaster und da fahren die ganze Nacht Autos längs am Fischmarkt. Da drehst du durch. Also das Hotel ist
gut. Und die Touristen halt, ne? Aber es ist wunderschön, die Aussicht ist wunderschön. Direkt an der Elbe unten ist echt ganz toll. In Bremen ist es ja so ein bisschen so, man war nie so richtig Weltstadt, halt durch den Handel und durch die Schifffahrt immer verbunden mit der Welt. Also schon offener als alle anderen Städte, aber anders als Hamburg halt auch ein bisschen zu klein. Also Bremen ist tatsächlich, das macht absolut keinen Sinn, dass Bremen Bundesland ist, ein eigenes Bundesland ist. Aber das ist das Schöne daran. Genau wie beim Saarland. Aber bei Bremen ist es noch ein bisschen sinnloser. Aber es ist dafür umso schöner. Also dieses Störrische, also wenn man in Bremen ist, da ist ja nichts mehr drumherum. In Hamburg hast du noch Kiel und Lübeck. Du bist innerhalb von kurzer Zeit in anderen großen Städten. In Bremen ist ja rund drumherum 100 Kilometer ist ja nichts eigentlich. Also Oldenburg vielleicht oder Diepholz und so.
Aber Oldenburg mag ich übrigens auch sehr, sehr gerne. Oldenburg ist
sehr schöne Stadt.
Ich gehe immer ins Horst-Janssen-Museum. Ganz toll. Übrigens, kleiner Tipp von mir, auf YouTube gibt es eine ganz tolle Dokumentation über den Maler Horst Janssen. Die heißt Ich bin die Gnade Gottes. Geht nur eine halbe Stunde. Ist eine Art Dokumentation, die auf YouTube ist. Habe ich vor ein paar Tagen gesehen. Ich bin ja großer Horst Janssen
Hansen-Fan, den finde ich ja ganz, ganz, also fand ich ganz, ganz toll. Der war ja, ja legendärer Maler und legendärer Typ. Suffkopf natürlich, das sind immer die Sachen, die dann zuerst gesagt werden, aber abgesehen davon war das wirklich ein unfassbarer, leidenschaftlicher Künstler, der dann auch gerne mal, das war dann in den 80er Jahren, kann ich mich noch erinnern, wenn der irgendwo mit dem Taxi hingefahren ist und der kein Kleingeld, auch den Taxifahrer gerne mal einen Tausender gegeben hat oder einfach auf dem Bierdeckel eine Zeichnung gemacht hat und dann hatte der Typ damit 10.000 Mark und war reich, weil das einfach, weil der einfach damals sehr angesagt war. Jedenfalls schöne Dokumentation über das Leben von Horst Janssen, kurz zusammengefasst in 30 Minuten. Ich bin die Gnade Gottes. Und da gibt's noch eine ganz tolle Dokumentation, die gibt's aber nirgendwo im Internet, die müsste man sich kaufen bei Amazon, die heißt Ego. So, da wird er so 2 Stunden lang, also das ist eine 2 Stunden Dokumentation, wo er so begleitet wird, wie er eine Ausstellung macht. Das ist auch ganz toll. Da macht er eine Ausstellung und kommt rein und da stehen die ganzen Leute vom Museum und Horst Janssen kommt mega schlecht gelaunt rein und sagt zu den ganzen Leuten vom, die wollen jetzt also die Bilder aufhängen und er will dir gerade sagen, wie die Ausstellung zu sein hat und fängt an, sagt auch nicht guten Tag, sondern geht rein und sagt, Leute, wenn wir jetzt hier anfangen zu arbeiten, dann beginnt hier die totale Diktatur. Und dann, das war so der Begrüßungssatz von ihm. Ihr macht, was ich euch sage, okay? Und ihr macht das sofort und ihr redet jetzt nicht irgendwie mit mir und diskutiert, warum das gut oder schlecht ist. Wir machen das jetzt, okay? Ab jetzt herrscht Diktatur. So, wer sind hier meine Sklaven? Und so, und dann geht's los. Und das ist erstmal so die Begrüßung. Und das ist trotzdem irgendwie auch gut, dass er das so macht. Weil die Leute, das ist auch, viele Leute brauchen auch einfach Ansagen, ne?
Ich meine, das war doch das, was Spotify zu uns gesagt hat, als wir da reingekommen sind in den Raum. War das nicht der Begrüßungssatz? Ab jetzt herrscht Diktatur. Guck mal, heute haben wir einen Gast von Spotify da, zum ersten Mal.
Der sitzt Daniel
darf nichts sagen.
Ich habe aber auch gerade überlegt, ob der Daniel vielleicht einfach da ist, um zu kontrollieren, wie wir das so machen. Gar nicht aus
Gründen.
Doch, ein bisschen.
Der wollte sich mit Zumal treffen und mal überlegen, wie man die Inhalte bei Spotify
vergeben. Warum will er sich mit. Der soll unsere Redakteurin
eine Rolle spielen. Beruflich. Um das mal ein bisschen nach vorne zu bringen. Weil wir sind ja hier mit, also es zählt ja der größere Gedanke. Man muss mal überlegen, diese Podcast-Geschichte, das ist jetzt hier keine, soll keine Sackgasse sein. Das muss weitergehen. Es müssen mehr Leute anfangen, interessante Inhalte ins Netz zu stellen und anfangen. Also ich zum Beispiel, Kollegen von mir, Florentin Will, Stefan Titze machen das Podcast-UFO. Kann ich sehr empfehlen, dass quasi, wenn wir diese Sendung ausgehört habt, wenn es keine neue Folge Fest und Flauschig mehr gibt, einfach das Podcast-UFO. Wir werden teilweise
nochmal die Gags, die wir gemacht.
Nein, nicht auf Spotify, sondern einfach so als Podcast. Aber ich finde, das ist eine ganz tolle Form und ich finde, das ist das, was dem Radio fehlt. Einfach eine schöne, ich würde wahnsinnig gerne Howard Stern hören, eine schöne Labersendung jeden Morgen, wo wirklich nur von 6 Uhr bis 10 nur durchgelabert wird und nichts anderes.
Und auch passiert. Mal ein paar Gäste vielleicht noch kommen, ne? Also bei Howard Stern war ja einfach noch, also einmal, zweimal die Woche immer ein geiler Gast, dann kommt immer Paul McCartney rein oder dann kommt Nikki Sixx von Mötley Crüe rein. Dann kann ich auch noch hier empfehlen, die habe ich neulich nämlich wieder gehört, die beiden, die du auch magst. Wir hatten die nochmal hier. Schöne Grüße, in die Medienkuh, hier Kevin Körber und der andere. Weißt du, kennst du auch die beiden?
Kenne ich ja Medienkuh, ja, höre ich auch manchmal.
Finde ich auch super. Das ist auch ein sehr guter Podcast, um jetzt auch mal hier die Podcast-Szene ein bisschen in den Vordergrund zu spielen. Ich kenne aber keinen anderen weiter. Ich kenne nur die Medienkuh. Und dann habe ich früher mal versucht, weil mir es mehrere Leute gesagt haben, den Einschlaftypen zu hören. Aber das konnte ich nicht. Also höre ich lieber Hörspiel. Also, hörst du Hörspiele? Nee, ne? Hörst du ja nicht. Da wollte ich auch nochmal mit dir gerne.
Hörbücher nicht so gerne. Wir müssen noch ganz kurz die Netflix-Geschichten abarbeiten.
Ja.
Ich gehe mal ganz kurz in meinen Netflix-Account rein, weil ich in letzter Zeit tatsächlich wieder relativ viel Netflix geguckt habe. Ich bin jetzt bei Staffel 4, House of Cards, was ich übrigens also ganz schwer erträglich finde. Es ist eine ganz schwer zu guckende Serie, weil es einfach so wahnsinnig sperrig ist und so düster und so misanthropisch. Also Kevin Spacey hat jetzt gerade mit seinem komischen Biografen geknutscht. Mhm. Guck mal, die letzten Sachen, die ich geguckt habe, auch wie, guck mal, typisch Böhmi, Doomsday, World War I, Weltenbrand. Dann The Eichmann Show, unglaublich beschissener Film über den Prozess, über die Macher der Fernsehaufzeichnung vom Eichmann-Prozess mit Martin Freeman als Producer.
Das ist so ein bisschen, schon, also wirklich auch schon scheiße.
Also wirklich eine scheiß Plot-Idee.
Über Adolf Eichmann, der von den von Mossad, sag ich mal, glaube ich, geschnappt wurde in
Argentinien. Eingefangen wurde in Argentinien.
In Argentinien. Und darüber gibt's eine Dokumentation. Oder ein Film
über die Macher der Fernsehaufzeichnung. Es war ja einer der ersten Prozesse und eben vor allem ein sehr wichtiger Prozess nach dem Krieg, der vor allem komplett im Fernsehen übertragen wurde. Es gibt noch wenige Bänder, die da von über sind und es gibt oder es ist, glaube ich, nicht freigegeben worden sogar. Und das ist die Geschichte, wie das entstanden ist. Aber ich fand es eher weniger spektakulär. Also es ist so ganz steil mit irgendwelchen merkwürdigen musikalischen Untermalungen produziert. Ist natürlich bedrückend, also die Geschichte gerade der Zeugen, das ist, wenn die Zeugen dann erzählen von Auschwitz und so, das ist natürlich krass.
Ja.
Guck mal, das, dann hier noch eine BBC-Doku, auch Auschwitz, habe ich auch, bin ich gerade dabei. Staffel 1, E3. Sehr gut gemacht, sehr detailliert, auch wieder sehr beklemmt, habe ich gestern Abend noch geguckt. Konnte danach 2 Stunden nicht einschlafen. Das ist wirklich. Ja, das ist jetzt kein sehr schönes Thema. Dann Chef's Table, die 2. Staffel ist draußen bei Netflix, auch super.
Habe ich noch gar nicht gesehen. Ist das gut?
Da werden Köche begleitet, ja. Und das ist wirklich echt schwer interessant, also wirklich Spitzenköche.
Ja, aber
und
Spitzenköche, das ist, ich finde, Köche ist so ausgenudelt, also wirklich.
Nee.
Jeder, der eine Kochschürze umbinden kann, hat eine eigene Doku, finde
ich, inzwischen. Nein, so. da siehst du, das ist nicht Horst Lichter und nicht irgendwie hier, jeder kann kochen, sondern das, was die können, das können wirklich nur die. Also das ist, und ich weiß, du bist ja nicht so ein Restauranttyp, ne? Nee. Aber eines meiner wenigen Hobbys ist, jetzt nicht oft, aber so alle 3-4 Monate mal richtig gut essen zu gehen und immer in einem anderen Restaurant.
Also ehrlich gesagt, ich gehe jede Woche gut essen und mache da kein großes Ding mehr drauf. Das gehört einfach zu meinem Lifestyle dazu. Also sorry. Also
nein,
ich gehe immer gut essen. Also wenn ich essen gehe, gehe ich.
Warst du schon mal im 2-Sterne-Restaurant?
Na, öfter schon, ja klar.
Ernsthaft?
Ja.
Auch im 3-Sterne-Restaurant schon mal?
Ich war auch mal in einem 2 Michelin-Sterne, war das höchste, ja, der Gefühle bis jetzt. Und ich war auch mal in einem, in dieser alten ehemaligen Nazi-Villa in Köln mit meiner damaligen Freundin. Weil und da waren wir essen, ein 16-Gänge-Menü. Und dann kommt immer diese Frau an den Tisch und erzählt wahnsinnig ausführlich, was für ein geiles Gericht jetzt gerade kommt. Und dann kommt dieser Teller an und das sind genau 2 kleine Happen. Und dann zieht die sich erstmal noch diesen weißen Handschuh an und dann wird jedes Mal Besteck neu aufgelegt, dass ich irgendwie nach 3 oder 4 Gängen ein bisschen den Teller aus der Hand gerissen hätte. Er hat gesagt, komm, spar die Scheiße mit dem Gelaber. Das kann sein, dass das ein witziges kleines Schwein hier aus der Umgebung ist, von so einem Biobauern gezüchtet. Und jetzt kommt noch ein kleiner Gruß aus der Küche. Die sollen einfach das Essen anreichen. Gruß zurück. Okay, aber wirklich, das ist so. Ja, das ist.
Olli, du hast einfach kein du bist einfach.
Nein, weißt du was? Das ist eine aussterbende Kackkultur. 16 Gänge, überall so ganz kleine Sachen und so. Wenn dann soll es amtliche Portionen sein. Das ist eine Kunst.
Oh, you can eat für 7 Euro.
So. Nee, aber dass das alles so eine Kunst ist. Eine Kunst ist, dass der Kunde satt wird mit einem guten Essen und sich daran freut.
Nee. Also es gibt satt und satt. Es gibt auch, also ich finde zum Beispiel, wenn man viel Sushi isst, ist man anders satt, als wenn man Currywurst Pommes isst.
Oder McDonald's.
Wenn man ein gutes Essen hat, 16 Gänge ist auch übertrieben, also 16 Gänge, das macht ja auch keiner.
Vielleicht waren es 12, aber es war mir einfach zu viel. Und ganz am Ende kam dann noch der Koch aus der Küche, der den ganzen Abend, also der Chef, ging von Tisch zu Tisch, und hat dann so irgendwie nochmal so sich so feiern lassen. Und dann saß ich da und er kam zu uns und da habe ich versucht, krampfhaft mit ihm 3 Sätze zu reden, weil er auch Birnbohnen und Speck gemacht hat, aber das hat überhaupt nicht geschmeckt wie Birnbohnen und Speck, das alte norddeutsche Gericht, kennst du das noch? Und dann saß da der Chefkoch und hat sich da einfach an den Tisch gesetzt. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich bin hier gerade mit dem Team im Gespräch mit meiner Freundin. Kannst du bitte wieder aufstehen? Aber dann hat der wohl auch gedacht, dass das wohl eine große, also dass der mit einem was Gutes tut, dass er sich dann nochmal hinsetzt und über das Essen redet. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen eigen. Das kann sein, ja.
Warum will Netflix denn, dass ich meine Telefonnummer da eingebe?
Das wollen die bei mir auch die ganze Zeit.
Warum soll ich denn meine Telefonnummer bei Netflix eingeben? Es geht überhaupt einen Scheiß an, meine Telefonnummer. Also Suits habe ich noch geguckt. Anwaltsserie,
ja, habe ich auch angefangen, fand ich so mittel.
Ja, also kann man ganz gut weggucken. Das ist aber eine der Serien, wo man mittendrin einfach aufhört und das dann irgendwann einem egal wird, dass man nicht mehr weitergeguckt hat.
Weißt du? Das ist das Schlimmste. Wenn du aber auch schon eine Serie 2-3 Staffeln guckst und dann denkst du, ja, jetzt kommt die nächste, ach, interessiert mich gar nicht mehr so. Dann bist du so, dann hast du eigentlich die Zeit, weil du willst ja auch irgendwo hinkommen. Oder geht es eigentlich nur darum, dass man sich entertainen will? Manchmal will man auch eine Staffel, also zum Beispiel bei The Wire, das war einfach unfassbar. Also das ist ja wirklich die, hast du nie gesehen, The Wire, ne?
Hab ich nie gesehen. Ich fand es immer sehr kompliziert.
Es ist wahnsinnig kompliziert. Aber du musstest gucken auf Englisch, mit englischen Untertiteln. Das ist die einzige Möglichkeit für mich gewesen, weil die so einen wahnsinnig krassen Baltimore-Slang da reden. Also den konnte ich nicht ganz folgen. Und auf Deutsch ist es eine Katastrophe, nicht gut synchronisiert. Da gibt es für eigentlich nur die Möglichkeit, das auf Englisch mit englischen Untertiteln zu gucken. Das habe ich dann gemacht. Das ist nicht so ganz einfach, obwohl ich glaube, ganz gut Englisch verstehe inzwischen. Aber dann öffnet sich auf einmal, wenn du die dritte Staffel erreicht hast, ne, dann öffnet sich auf einmal ein Bild. Das ist das Geniale an dieser Serie, dass da so vorgedacht wurde, wie die Macher von Lost es leider nicht geschafft haben. Die ja wirklich nur eine gute Grundidee hatten und dann wurde von Staffel zu Staffel irgendwie Scheiße dazu sich erfunden. Das ist dann so bitter gewesen. Aber das ist ja das Große. Aber das Schlimmste ist, wenn du mitten irgendwie aufhörst mit irgendeiner Serie, weil du dann... Das ist dann auch egal. Hatten wir das schon mal gemacht, die großen 5 Serien?
Serien?
Hatten wir bestimmt schon mal gemacht, ne?
Weiß ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Oder? Ich glaube doch, wir haben, ich glaube,
das, ja, haben, wir, das schon haben wir schon mal vor 2-3 Jahren irgendwie gemacht, das glaube ich schon. Ich habe gerade, ich habe mich mit meinem lieben alten Freund Markus Wiebusch unterhalten und wir sind beide der Meinung, eine der unterbewertesten Serien, die richtig super war, war Deadwood, die Western-Serie. Hast du die gesehen?
Fand ich auch. Ja, fand ich auch.
Was für eine gute Serie.
Ja, sehr gute Serie, auch sehr misanthropisch, also auch so ganz dunkel, ganz düster. Und der Schauspieler, der jetzt gerade bei Game of Thrones in der vorletzten Folge mitgespielt hat, war da einer der Haupt,
ja, dieser stimmt,
böse Hotelbesitzer.
Ja, der unheimlich böse gespielt. Da war auch diese eine ganz verstörende Szene, wo der so 2 junge Leute folterte bei ihm. Das ist so krass gewesen. Das war eigentlich das Härteste, was ich je gesehen habe in so einer Serie. ja, auf alle Fälle.
Oh, aber weißt du was, was wir mal machen können? Als Familienmenschen, die großen 5 Serien für Kinder. Die großen 5 Sachen, die man Kindern anmachen kann. Und das ist, du machst ja deiner Tochter oder deinen Kindern öfter mal
auch ab morgens von 7 bis abends um 10 läuft da der Fernseher im Kinderzimmer.
Genau, genau. Genau. Wie bei uns auch immer, alle Fernseher laufen eigentlich. Ich habe letztens den Kindern Josef Fritzl, Story of a Monster angemacht. Einfach mal, um zu gucken, damit die wissen, dass nicht alle, dass, weißt du,
dass nicht alle Menschen gut sind.
Ärgern. Nee, dass sich über mich ärgern, weil ich mal ein bisschen schimpf oder sowas. Dann sag ich ihnen, pass mal auf, Kinder, guckt euch mal Josef Fritzl an. Der war viel schlimmer. Ich sperre euch wenigstens nicht im Keller ein. Und, beziehungsweise nicht so lange im
nicht
Keller.
Nicht so oft.
Ein, wie der. Nicht so oft, genau. Ja. Können wir eigentlich mal machen. Also ich bin
kannst
da relativ...
Kannst du streng sein mit deinen... Hast du Autoritätsvermögen?
Ja, ist schwer. Nee, also ich schon, ich bin sehr gutmütig bis zum gewissen Punkt und dann kipp das sehr schnell und dann werde ich extrem aggressiv.
Und schlägst dann auch mal zu. Nee, bei mir ist das schlagen nicht. Aber wenn ich mich daran erinnere, also das ist ja auch so eine Sache, wir hatten uns in der letzten Sendung mit Tester kurz mal irgendwie, da ist mir die Idee gekommen, wir sind ja relativ spät älter. Was heißt spät? Aber meine Eltern, also die haben ja wahnsinnig früh, mit Anfang 20 sind die
ja, so. Meine Eltern auch.
Und da hast du ja noch nicht mal deine eigene Persönlichkeit komplett geformt und dann musst du schon Kinder großziehen. Und man hat sich so oft aufgeregt über seine eigenen Eltern und sonst was.
Aber kurz mal, Entschuldigung, eigene Persönlichkeit. Jesus ist mit 33 gestorben, hatte der keine eigene Persönlichkeit oder was?
Nee, ich glaub, das war ein Scharlatan.
Ja, meinst du?
Ja, ich weiß nicht, ob der wirklich... Aber mal ganz ehrlich, wenn du mit 25 schon 2 Kinder hast, deinen Job machen musst und so, hast du nicht diese... Und dann kommt mal hier einer vom Prenzlberg an und sagt, scheiße, ich habe hier Laktoseintoleranz und so. Das hättest du mal... Also so ganz ehrlich, und das sind jetzt die Probleme. Und ich mache dann irgendwie mit 39 nochmal ein Kind. Also nicht, dass ich das gegen diesen Entwurf was sagen will oder so. Aber es ist schon mal eine andere Sache, wenn du dich echt entscheidest, und das war früher gang und gäbe, dass man halt mit 20, 21 ein Kind gemacht hat und so, ne? Und dann sollst du noch irgendwie, das ist irgendwie ganz schön krass gewesen, wenn man sich das mal überlegt. Und da hat man immer so rumgemeckert über seine Eltern. Und dann denkt man, mein Gott, mit 25, da habe ich so viel Bon geraucht damals. Da hätte ich gar nicht, ja wirklich, in der WG, da hätte ich nicht kein Kind großziehen können. Da haben wir, weil ich habe mit 2 Typen in der WG gewohnt. Der eine saß die ganze Zeit vorm Fernseher, hat nur gedaddelt und hat alle 2 Minuten so einen Bon geraucht. Und dann, irgendwann hat man automatisch mitgemacht, obwohl ich kiffen eigentlich damals echt dumm fand, so, ne? Und hast du aber, weil das einfach alle so, und dann so, kann ich mal im Radio erzählen, ne? Das ist ja verjährt jetzt, ne?
Ja.
Und dann gibt es so eine Geschichten, wo du dann denkst, so, wenn die Typen damals Kinder gekriegt hätten, so, ne, also mit denen ich in der WG gewohnt habe, die waren schon älter als meine Eltern, als die also mich bekommen haben oder so. Weißt du, das ist einfach so eine Verklärung von vielen Dingen. Keine Ahnung, worauf ich jetzt hinaus wollte. Das wollte ich aber trotzdem mal sagen. Das ist
eine Sache. Lass doch mal die großen 5 Serien, die man Kindern anmachen kann. Oder die großen 5 Kindersendungen.
Ja, das können wir mal machen. Wollen wir jetzt kurz einen Song spielen, du kleiner Affenjunge?
Ja, mach doch mal. Suchst du einen raus oder soll ich einen von meinen?
Ich mach mal heute was Schmieriges. Und wir haben ja 2 Sendungen über die schwule Ader eines jeden heterosexuellen Mannes geredet.
Ja.
Ne? Und ich oute mich heute als großer Fan des amerikanischen Country-Sängers Tim McGraw. Tim McGraw ist auch Schauspieler und ist mit Faith Hill verheiratet und macht so richtig, das ist eigentlich kein Real, das ist so Pop-Country. Aber der bringt jedes Jahr eine Platte raus und holt sich dann die besten Session- und Studiomusiker, die ballern da 30 Gitarrenspuren drauf, dann mischt das einer alles ab und das klingt dann alles am Ende irgendwie geil, weil das so hochglanzmäßig produziert ist, dass mir das irgendwie dann gefällt. Hier ist ein Song von seiner vorletzten Platte, Shotgun Rider heißt der. Tim McGraw, der große Country-Star, den hier, glaube ich, keine Sau kennt, aber da ich habe den in den USA gesehen, der spielt dann so vor 12.000 Leuten und so, ne? Also mindestens. Hier ist Tim McGraw, Shotgun Rider.
Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Ja, und wir kriegen jetzt auch Gehör, weil wir haben eine Internetsendung.
Ja, ein Podcast. Hallo, Fest und Flauschig ist hier. Mitte Juni, die Urlaubsedition. Wir machen keine Sommerpause, wir machen durch bis morgen früh und singen Bums, Fallera. Das Thema heute ist Spam. Überflüssiges im Werbungsordner im Kopf. Wir werden heute beaufsichtigt von Daniel von Spotify. Er ist da, aber er darf er denn nicht mal atmen oder mal Hallo sagen?
Nee, der sitzt draußen und unterhält sich gerade mit zu, ganz angeregt.
Hören die gar nicht zu, oder was? Hitler was cool. Hitler. Und?
Doch, jetzt haben die ganz kurz mal so getan, als wenn die zuhören sollen. Ne? Aber also, Konstantin ist ja auch noch da, der achtet drauf, dass wir hier aufnehmen und so. Also die sitzen zu dritt da draußen. Ich hoffe, das ist dann auch für Daniel okay, wenn wir auch über andere Internet, wir haben jetzt über
Streaming-Dienste?
Netflix, Streaming-Dienste und sowas alles reden. Ich weiß nicht.
Netflix nicht zu Spotify? Ich glaube, es gehört doch irgendwie
zusammen. Bald gehört das zu Spotify, glaube ich.
Ja,
auch. Wenn wir Netflix noch ein paar Mal hier schlecht machen, dann wird das wahrscheinlich für Spotify ein leichtes sein, die Reste aufzukaufen von Netflix. Oder? Weiß ich nicht. Auf alle Fälle muss ich mal eine Sache sagen jetzt, ne? Ich benutze jetzt relativ oft Spotify und das Schöne ist, hat mir auch ein Mädchen geschrieben auf meine Facebook-Seite. Du hast, wenn du bei Spotify bist, die Möglichkeit, dir mal all die Sachen anzuhören, die dir sonst nie anheulen würdest oder die du mal so reinhören würdest oder wo du kein Geld eigentlich normalerweise für ausgeben würdest und auch die peinliche Musik, die du eigentlich nicht jetzt unbedingt für Geld bedienen würdest. Und das ist das Geile, dass man sich auch so Sachen anhört, wo man denkt, ja, wollte ich immer schon mal hören, aber hätte ich jetzt nie dafür Geld ausgegeben oder ähnliches. Wahnsinnig viel.
Ich frage mich auch, ob so ein Streaming-Dings, ob das dazu führt, dass die Leute mehr Musik kennenlernen oder ob Radio das Medium ist, wo die Leute mehr Musik kennenlernen. Weil ich folge jetzt seit ich glaube einer Woche so eine Initiative für mehr Vielfalt im Radio auf Twitter. Ich weiß nicht genau, wer dahinter steckt, aber die schicken einem immer so Sprüche, zum Beispiel schon mal ein gutes Lied auf der Fahrt von Dortmund nach Berlin auf der A2 gehört. Schon mal im Radio ein gutes Lied auf der A2 gehört. Und dann denkt man an die Sender, die man dann dadurch fährt und dann, ja stimmt, hat man eigentlich schon mal tagsüber auf der A2, wenn man irgendeinen Radiosender anhat, hat man eigentlich, außer hier die BFBS, British Forces Broadcast Service oder AFN, gab's in Frankfurt immer, amerikanischen Soldaten. Genau. Da gab's immer, das ist immer echt unkonventionell, da läuft auch echt weirder Scheiß, aber diese ganzen deutschen durchformatierten Sender, das stimmt schon. Und es gibt ja in Frankreich zum Beispiel so eine Quote für französischsprachige Musik, gibt es in Deutschland gar nicht. Es ist trotzdem.
Aber dafür haben sich doch mal die Künstler stark gemacht, so Jan Delay und Herbert Grönemeyer und so, ne? Oder? Haben die nicht mehr sich für so eine Deutschlandquote vor 10 Jahren stark gemacht? Gab es das nicht mal so?
Gibt's glaube ich nicht. Ist zu nationalistisch gewesen oder sowas, wurde dann, glaube ich, abgebügelt. Ich habe eine wichtige Frage an dich, Olli. Ich sage jetzt nur einen Namen und du musst mir dazu direkt sagen, was dir dazu einfällt.
Okay.
Mark Forster.
Mark Forster ist ein Sänger, hat mit Sido einen Song gesungen. Ich glaube, ich mag die Musik nicht so gerne, aber ich weiß, dass das ein netter Typ ist. Außerdem kenne ich Teile seiner Bands so ein bisschen, also so. Und wir sind uns öfter mal begegnet. Ich glaube, das ist nicht meine Mucke, richtig? Aber ich weiß, dass der ja ein guter Typ ist. Und das ist auch
immer. Ich habe den auch mal kennengelernt, als er gerade so anfing, groß zu werden.
Ich weiß gar nicht, ob er ein guter Typ ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass der immer sehr freundlich ist.
War jahrelang der Pianist von, ich glaube, Kurt Krömer auf der Bühne. Und hat halt irgendwann Management bekommen. Und ist so eine Konsensding. Weißt du, was Tim Bensko nie geschafft hat, weil den zu viele Leute scheiße fanden.
Nee, weil der zu sehr aussieht wie Matthias Schweighöfer. Die sind ja
wahnsinnig. Ich glaube, Tim Bensko auch ein wahnsinnig angenehmer, netter Typ, aber es war so Jungs fanden ihn immer
weiß
doof.
Ich nicht.
Oh,
weiß
ja, ich nicht. Ich finde Tim Bensko immer nur gut, weil er so süß aussieht wie Matthias Schweighöfer. Weißt du, das war der Nachteil von Tim Bensko. Und das hat Mark Forster nicht, weil der einfach aussieht wie ein Hip-Hopper und mit Sido auch schon mal was gemacht hat. Also so ultimativer
Radio. Der Daniel von Spotify sieht ein bisschen aus wie Mark Forster, der hier sitzt.
Wirklich?
Ich weiß nicht, wenn er mit Cappy aufsitzt, dann könnte das...
Hat er ein Cappy auf?
Nee, vielleicht ist Mark Forster einer der Gründungsmitglieder von Spotify.
Von Spotify, glaube ich nicht.
Kann sein. Jedenfalls, worauf wolltest du hinaus mit Mark Forster?
Nee, ich wollte mal, das ist so für mich der Begriff für ganz typische deutsche Radiomusik. Weißt du, mittlerweile, die Beginner-Single, glaube ich, wird dann eher schon so im Abendprogramm eingesetzt, weil das ein bisschen zu spitz ist.
Das ist so Musik. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich finde die inzwischen auch ganz gut, die Beginner-Single.
Oder?
Und ich bin auch irgendwie glücklich, dass die wieder was machen. Ich war ja echt nicht angetan von den letzten 15 Jahren der Arbeiten, nee, Quatsch, also die letzten zwei, drei Platten von Jan Delay, da kann ich gar nichts mit anfangen, mit dieser Rockplatte und auch diese Funkplatten, das war mir alles zu nicht real genug. Das war alles irgendwie, hat mir nicht gefallen. Aber die neue Platte, also ich freue mich, dass er das wieder macht, weil ich finde, das ist so das, was der am besten kann und auch Hip-Hop. Und irgendwie ist das doch ein guter Song und am Anfang wollte ich mich, glaube ich, dagegen sträuben, weil ich das dann auch irgendwie sehr kalkuliert fand, dass die den Jizzes da von diesen 187 Straßenbahnen dazu geholt haben, weil dann will man so, aber das ist irgendwie auch cool, weil Hamburg hat nun mal wirklich irgendwie viel für den Hip-Hop getan. Das ist langsam in Vergessenheit geraten. Es gab so gute Bands, auch 5 Sterne Deluxe haben so gute gemacht, Sammy Deluxe hat gute Sachen gemacht. Und dass die Beginner jetzt nochmal was machen, das ist irgendwie echt gut. Und vor 2 Jahren wollten die Platte schon rausbringen. Und dann haben die irgendwie ein Video-Statement gegeben, das fand ich sehr gut. Hallo, unsere Platte wird sich auf unbekannte Zeit verschieben. Wir sind kein Dienstlieferer, wir sind einfach noch nicht so weit. Und alle hatten da irgendwie wohl gewartet. Das war ein sehr gutes Statement, weil das dann auch ehrlich war und man nicht irgendwie rumgedruckst hat. Im Gegensatz zu einer Scheißband wie Frieda Gold, die sowieso nur Kackmüll gemacht. Die wollten eine englischsprachige Platte rausbringen, haben die Single rausgebracht. Oh, dann ist die Single total gefloppt, weil keiner die Scheiße hören wollte. Also ich meine, das ist sowieso unerträgliche Musik. Und dann haben die gesagt, ja, wir wollen nochmal ins Studio gehen, wir wollen nochmal ein bisschen drum feilen, nur um jetzt nochmal deutsche Texte sich von irgendeinem Ghostwriter raufknallen zu lassen, damit irgendwie das jetzt irgendwie wieder im Radio gespielt wird. Also unsere Liebe ist eine Rebellion und so. Also da breche ich echt im Strahl um jetzt. Ich will auch gar nicht mehr so viel dissen wie früher, aber das ist echt richtige Kackmocke. Und ich weiß auch, dass viele, die nur Typen finden, das nur geil, weil die Olle halbwegs gut aussieht, glaube ich, oder so. Das ist Hand aufs Herz. Das ist der einzige Grund bei manchen Künstlern oder Künstlerinnen, dass man den attraktiv findet oder denkt, der verkörpert irgendeinen Spirit oder so. Dabei verkörpern die gar nichts. Außer Scheißmucke. Egal. Das ist nun mal so. Das gibt's ganz oft. Das gibt's einfach ganz, ganz oft, dass da einfach nichts hinter ist. Und das ist ja auch egal. Und auch noch nicht mal, dass selbst geschrieben wurde. Sondern da hat sich dann irgendwie ein Typ von
Warner... Die Humpelschwestern. Wenigstens die Humpelschwestern.
Ja, wenn die Humpelschwester was machen, von denen würde ich mir auch Texte schreiben lassen. Wirklich. Das sind renommierte Künstler seit 30 Jahren oder noch länger. Und die haben viele gute Sachen gemacht. Aber wenn dann irgendwie, dann kommt, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Wusstest du, dass Annette Humpe diejenige war, die bei...
Die humpelt, ne? Die humpelt inzwischen.
Das ist Annette Humpe, dass diejenige war, die bei Kodo mitgesungen hat.
Ja, ich glaube, die haben beide mitgesungen.
Nee, ich glaube nur Annette. Ja? Da war Inga schon mit Ideal unterwegs.
Das kann der Ideal auch super gewesen damals.
Wahnsinn. Ich habe letztens so eine Doku, ich glaube im NDR, eine große NDW-Nacht. Und wenn jetzt diese ganzen komischen vor Greenscreen abgefilmten Promis nicht gewesen wären, wäre das wirklich echt schwer interessant gewesen. Weil das war so ein bisschen, ich meine, was heute irgendwie Kunststudenten in Berlin-Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg so machen, mit ihrer Videokamera, sieht alles so ein kleines bisschen so aus, nur halt ironisch gebrochen, wie so 80er-Jahre-Videokunst und 80er-Jahre-Musikvideos in der Neuen Deutschen Welle. Da kamen irgendwann die schwarzen Schafe dazu, aber so Leute wie Peter Schilling und so, Major Tom, das war ja echt ein internationaler Hit, ich glaube auf 1 in Kanada sogar.
Ja, das war aber auch ein guter Song, den habe ich als Kind geliebt, Major Tom, das fand ich richtig.
Sehr, sehr gut.
Ich fand Major Tom damals auch die Atmosphäre und dann über diesen Raum, also diese Raumfahrtgeschichte und so, ich fand das unfassbar geil. Das war ich bin ja mit der NDW groß geworden, ne? Ja. Gibt's so 3 Songs, die mich wirklich auch begleitet haben. Das ist einmal der Goldene Reiter von
Joachim. Ja, Markus.
Und Markus mit Ich will Spaß. Kann das man auch stimmt.
noch. Joachim Witt war das.
Stimmt. Genau. Dann Major Tom und ja, vielleicht so. Warte mal, eben hatte ich noch jemanden im Kopf, aber. Und Trio. Genau, Trio war
da. Da.
Ja, da, aber ich fand die Nachfolgesachen nicht mehr gut, aber die erste Trio-Platte, da habe ich auch schon drüber geredet, das ist echt ein Meisterwerk. Das ist eine unfassbar gute Platte. Weil die auch so völlig verquert ist und sich da irgendwie nicht versucht, sich wichtig zu nehmen. Wahnsinnig gute Platte. Ohne Bass eingespielt, von Klaus Voormann produziert. Ja, das ist so. Und da gab es auch ganz viel Scheiße, so UKW oder sowas. Oder
Ich hab kürzlich versucht, meinen Kindern das ein bisschen nahe zu bringen, Neue Deutsche Welle, hab so eine Playlist angemacht und im Auto gehört. Also ich sag mal, bis auf Nena und 99 Luftballons ist da relativ wenig hängen geblieben tatsächlich.
Ja.
Und das kann ich, aber ich kann das nicht verantworten, den Kindern Nena in den Kopf zu prügeln. Das möchte ich nicht. Man hat auch als Eltern hat man auch eine gewisse Verantwortung, auch musikalisch. Da muss jetzt nicht Nena bei rauskommen. Weißt du, nachher heißt dann, ich möchte, du Papa, mein erstes Konzert soll das Nena-Konzert im Heidepark Soltau sein. Und dann stehst du da, weißt du?
Ja, das, ich glaube, das ist
stell aber nicht vor, stell mal vor, deine Kinder wollen eines Tages zu einem Konzert gehen und du findest das richtig doll scheiße. Keine Ahnung, Störkraft, oder nee, das ging ja noch.
Störkraft, das ging ja noch, das ist ja noch halbwegs deutsch, ne?
Nee, besser, also besser Störkraft als so die Onkels, weißt du? Wenn schon scheiße, dann richtig scheiße und nicht Quatsch. so eine...
Störkraft also, ist eine richtige Nazi-Scheißband gewesen.
Ja, ja, ja.
Bei den Onkels sind vielleicht 2-3 Mitglieder dumm, weißt du? Aber, ja, das ist das Problem. Der Sänger hat halt nichts in der Birne von den Onkels, wirklich so. Die Stimme außer Gosse, der Basser ist ja ein kluger Typ, der weiß ja genau, was er da gemacht hat und so. Das ist ja
aber der macht nur bum 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 bum.
Ja, aber hat schon alle Songs, glaube ich, bei denen geschrieben, alles, der hat alles gemacht, ohne den würde diese Band gar nicht existieren. Der hat das alles gemacht.
Während Bassisten.
Ja, aber irgendwann ist das mal Problem, hat der, glaube ich, angefangen. Ich kenne mich ja mit den Onkels, ich war ja mal auf dem Böse Onkels Konzert 1991.
Ja, ja.
Darf man das jetzt erzählen? Ich war 91 mit 18 auf einem Onkelkonzert in Hof. Das war ich auf dem Konzert. Und dann, das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass das vielleicht nicht, dass das jetzt doch nicht die Szene ist, für die ich mich jetzt entscheiden sollte.
Muss einfach mal gucken, wie das ist, oder was?
Nee, das muss man dazu ja sagen. So, damals war das ja überhaupt gar kein Hindernis. Das klingt jetzt alles ein bisschen
fragwürdig. Oh, die Pizza ist da.
Kann ja, meine Pizza, genau, ich habe die Pizza gerade im Mund. Ich hatte eine Kassette damals bekommen von Band aus meiner Klasse. Der Typ ist wirklich Band, hat nicht in der Band gespielt. Und Band hat mir eine Kassette gegeben. Auf der einen Seite war die erste Slime drauf, mit Deutschland muss sterben. Und auf der anderen Seite war Onkels wie wir die Platte drauf. So, das war dann einfach, und dann hat man das gehört und man fand das beides irgendwie krass und so. Und damals war das politische Bewusstsein dann auch so mit 15 noch nicht so ausgeprägt, dass man jetzt dachte, ja, man dachte nur, das sind alles böse Menschen oder so krasse Typen und so, ne? Und mit dem Alter hat man dann festgestellt, nee, die meisten von denen sind Alkoholiker einfach, die einfach wahnsinnig rumpögeln und keine krassen Typen, die sind Lifestyle fahren. Also es gab einen schlauen Kopf bei Slime, das war Stefan Mahler, der Drummer, der eigentlich ab der zweiten oder dritten Platte fast alles geschrieben hat und auch alles wichtige Zeug gemacht hat bei denen. Und bei den Onkels war das Stefan Weidner, der Bassist. So, ne? Und die anderen sind meistens so Statisten, die dann aber, wenn das Hauptmitglied aussteigt, immer noch trotzdem weitermachen. Das ist oft auch so der Fall. Ja. Auf alle Fälle habe ich das dann auch irgendwie damals geheimnisvoll gefunden, weil mit 15 findest du ja vieles geheimnisvoll. Und diese Onkelsplatten zum Beispiel, die gab es ja nirgendwo zu kaufen. Da bist du in so einen Elektroladen gegangen und der hatte so rechts so eine ganz kleine so Platten und so. Und da waren dann tatsächlich dann auch noch Störkraft und Kahlkopf und so eine Sachen dabei. Die wurden auf dem Land oft verkauft. Deswegen war die Landbevölkerung, entweder waren das Punks oder es waren so Glatzentypen. Und das hatte eigentlich gar nichts damit zu tun, dass die irgendeine Ideologie vertreten haben. Das waren meistens stumpfe Typen, die sich für irgendwas entscheiden mussten. Keiner von denen war dann auch damals wirklich Nazi. Der wurde dazu gemacht, weil er dachte, ich muss für irgendwas werden. Oder du bist ein Autonomer geworden. Aber ganz oft ist in diesen ganzen Randgruppen einfach nur gähnende Leere gewesen, weil die meisten von denen überhaupt keine Vision von irgendwas hatten. Die wollten sich nur zu irgendeiner Gruppe irgendwie dazu. Das ist auch, glaube ich, heute nicht
viel anders. Freiwillige Feuerwehr war denen nicht krass genug. Ne?
Genau, und dabei ist das vielleicht so eine soziale Geste, das viel interessantere und viel schlauere, wenn man sowas machen würde. Nur, ne?
Vielleicht, ach, mein Freund, ja. beiß mal ganz kurz in die Pizza rein. Ich habe das Gefühl, die dampft da so vor sich hin und du musst ein bisschen den Zuckerpegel
erhöhen. Nicht zu viel, ja. Ne? Ich bin völlig.
Nee, alles gut. Ich möchte ganz kurz nochmal in die Küche gehen, weil ich, ja, mein... Ich habe seit einiger Zeit einen Blender, also ich bin ein Blender, aber ich habe auch einen Blender, ein Waring von der Firma Waring aus Amerika, so ein Profi-Blender, und ich bin in die Schmusi-Szene eingestiegen und ich möchte jetzt ganz kurz, während du die Pizza isst, die schönsten Schmusi-Rezepte, die ich bislang rausgefunden habe, hier mal kurz durchgeben, weil der Sommer kommt und das sieht, Sommerzeit ist Schmusi-Zeit und mit Schmusi meine ich jetzt nicht, also es ist eine Mischung, es ist ein Hybrid-Getränke, teilweise Milchshakes, teilweise Schmusis. Folgende Sachen muss man allerdings machen. Also erstmal braucht man einen vernünftigen Blender. Muss nicht von der Firma Waring sein, kann auch von anderen.
Was ist ein Blender?
Umdrehungen haben. Das ist ein Glasgefäß. Unten ist ein rotierendes Messer drin.
Ach so,
unten,
ja.
Ganz Mixen. Wichtig.
Und man kann den, ist das man einfach kann das, Mixer.
Ja, bei Blender ist nochmal was anderes, weil die einfach kraftvoller sind. Der hat ordentlich Watt da drin. Da ist ordentlich was drin. Der kann Eis zerkraschen. Das ist ganz wichtig.
Und eine Hand auch, wenn die Hand da reinfällt.
Das, genau, das kann auch passieren. Deswegen immer schön vorsichtig sein. Und das ist so ein Gastro-Ding. Und das war echt schweineteuer. Das ist nach dem Küchenradio für 300 Euro, von dem ich ja öfter schon erzählt habe, was übrigens immer noch sehr gut ist. Und da kann man sogar Spotify anschließen, ist mir letztens aufgefallen. Da kann man Spotify anschließen, DAB-Radio, FM-Radio, Music-Player und Bluetooth und so. Und dann das nächste Gerät für die Küche war der Blender für den Sommer. Und ich habe Biokiste. Ich habe Biokiste regional. Da gibt's also die Hälfte des Jahres gibt's Rüben. Rüben, ja, okay. Und dann gibt's im Sommer gibt's aber ab und zu mal eine Banane aus dem berühmten im Kölner Umland gibt's Bananenplantagen, Bio-Bananenplantagen, und da wird das dann schön aus der Region, regionale Bananen. Und Banane ist ganz wichtig, wenn man einen Schmusimacher zu Hause hat. Die Banane ist quasi die Basis, also sowas wie die Kartoffel für das Drei-Komponenten-Gericht, ja, ist die Banane für den Schmusi. Die Banane, mit der Banane kannst du alles machen. Und am Ende ist die Banane, hält sich dezent zurück geschmacklich. Also kannst du zum Beispiel den Grünkohl-Schmusi machen, wenn du das möchtest. Ja. Aber dann so zum Zuckern oder zum Süßen einfach 2-3 Bananen reinhauen. Die fallen überhaupt nicht auf und du trinkst einfach einen halben Liter Grünkohl, der aber süß, angenehm süß und zu trinken ist. Aber davon möchte ich jetzt gar nicht. Pass auf, die habe ich gerade eben gemacht, ja, bevor ich ins Studio gegangen bin. Megamäßig geil. Ich hab mit dem Mixer ganz viele gefrorene Früchte gekauft. Ich bin immer im Supermarkt jetzt im gefrorene Früchteregal. Blaubeeren, Beeren, Brombeeren, Erdbeeren, alles schön gefroren in Tüten. Hast du schön im Froster. Und ich habe ja so eine große Tiefkühltruhe, wo unten die Menschenbeine liegen und oben drüber das gefrorene Gemüse und das gefrorene Obst und so. Und immer schön, man sollte immer 2-3 Tüten gefrorene Erdbeeren zu Hause haben. Und folgendes Rezept. 0,1 Liter Sahne, also schön lecker Sahne rein in den in den Blender. Dann kommen da nochmal so vielleicht 0,4 Liter Milch, fettarme Milch natürlich, ganz wichtig, fettarme Milch. Und dann wird das aufgefüllt mit gefrorenen Erdbeeren. Und zwar so, dass die Erdbeeren so ein bisschen über die Milch hinausragen. Und dann schön 2 dicke Löffel Honig rein und eine Vanilleschote ausschaben. Eine Vanilleschote ausschaben und schön das Vanillemark da rein. Das geht super schnell. Und dann lässt du das ungefähr so 5 Minuten im Blender schön durchpürieren. Und dann hast du einen gigantischen Milchshake. Das schmeckt wirklich. Und es sind nur natürliche Zutaten drin. Mega lecker. Musst du gar nicht irgendwie das teure Mövenpick-Eis kaufen oder sowas. Und es macht einen wahnsinnig fett. Der Sommer des Fettwerdens. Und ich bin ja ein riesen Ananas-Kokosnuss-Fan. Ja. Ananas schön, bisschen Kokosnuss-Sirup und Bananen natürlich. Bananen, kleines bisschen Orangensaft für die Säure. Muah, super. Muah. Und folgende Theorie. Ich habe das Gefühl, ich wohne ja in der Nähe von Holland und Belgien.
Ja.
Und ab und zu, wenn ich richtig gut drauf bin und noch ein bisschen Zeit habe vormittags, ich rede extra so lange, damit du deine Pizza essen kannst. Merkst du, ne?
Du bist ganz süß.
Ja, wenn ich ein bisschen Zeit habe, fahre ich nach Belgien oder nach Holland zum Einkaufen in so ein Intermarché in Belgien oder irgendwie so ein Delhaize. Da gibt's einfach gute Sachen. Ich habe das Gefühl, dass in deutschen Supermärkten das landet, was die Belgier und die Holländer nicht haben wollen. Also wenn man zum Beispiel eine Melone kauft oder eine Ananas, dann sind die immer im Ausland besser als bei uns. Und ich kaufe in Deutschland bei Edeka, bei Rewe, überall habe ich alles schon ausprobiert. Das Obst und Gemüse, ich habe das Gefühl, beim Großmarkt haben die so einen Deutschland-Container, wo die alles reinschmeißen, was nach Deutschland geht. Und diese ganzen schönen Früchte, die so schön aussehen und lecker schmecken, werden ganz vorsichtig verpackt und gehen nach Belgien und nach Holland, kosten da das Dreifache. Aber die Leute bezahlen das, weil die einfach wissen, gutes Essen kostet einfach. Ja. Und in Deutschland kriegt man diesen ganzen Scheiß. Melone 1 Euro. Da geht dem Deutschen halt irgendwie, da geht ihm der Pups in der Hose.
Wenn ich mit dem Fleisch liest, nicht anders. Ich meine, wenn so ein halbes Hähnchen 1,50 kostet hier in Berlin, das ist so kein, das ist, wenn das Leben eines halben Hähnchen nur ein Hähnchen 3 Euro wert ist, so, ne? Das ist,
also dann. Und was hast du denn da reingetan? Wie lange lebt denn so ein Hähnchen, bis geschlachtet ist? Dauert das so, also 3-4 Wochen, 5 Wochen? 5 Wochen, dann sind die, glaube ich, so, dass man die essen kann. Aber dann, allein das Futter, was da, und die Unterbringung, das kann doch niemals sich lohnen. Dann muss das auch noch, Das sind so 79 Cent Hähnchen wahrscheinlich, und da möchtest du nicht wissen, wo die herkommen, ey.
Nicht wirklich. Aber eine Sache zu dieser Smoothie-Geschichte, Jan. Es ist ja auch aber erwiesen, der Körper braucht nicht so viele Vitamine, wie du durch diese Smoothies ihm zufügst. Das ist ja, du haust ja da irgendwie 5 Kiwis, 20 Orangen und so auf einmal alles rein.
Kiwi mache ich nicht. Kiwi ist mir, das ist mir zu krass.
Aber die darf doch nicht wieder moderieren im ZDF. Die ist doch ganz süß.
Kiwi ist nichts für mich. Das ist mir auch zu weit hergeholt. Die kommen ja aus Australien. Das kann ich mit meinem Biogewissen nicht vereinbaren. Ja. Ich finde das aber ganz geil. Best, bevor ich irgendwie eine Cola trinke, lieber so ein Shake, wo man satt und durstgelöscht ist hinterher. Das ist das Geile. Das ist so eine Kombinahrung. Das kann man als Rentner später auch noch machen.
Meine Oma hat immer gesagt, Hunger ist der beste Koch.
Ja, das stimmt.
Ja, also, ich trinke gerne Wasser in letzter Zeit.
Hä?
Ich hatte früher eine Wasserphobie. Ich habe wirklich, bis ich glaube ich 25 bin oder 26, kein Wasser getrunken. Also immer, alles musste Fanta, Cola, Sprite oder Mezzomix. Ich habe kein Wasser getrunken, weil ich das langweilig fand. Weil ich glaube ich auch so ein bisschen da so sozialisiert wurde, dass man halt so, also das Limo ist das gute Getränk, was man den ganzen Tag trinkt. Ich glaube, ich habe früher wirklich den ganzen Tag nur. So wie du jetzt noch, so habe ich auch sehr lange gelebt. Also ich habe wirklich nie, eine Flasche Wasser, das erste Mal eine Flasche Wasser habe ich mir glaub ich, bewusst mit 27 gekauft oder so. Ganz ehrlich. Echt?
Ja, ich muss ein bisschen aufpassen in letzter Zeit. Ich habe wirklich in der Mitte, Körpermitte, sammelt sich das Fett. Das ist nicht schön.
Das verklebt doch alles innerlich, ne?
Ja.
Du wolltest was?
Komm, ich mal. Ich wollte einen Song mal eben kurz machen.
Genau, und dann machen wir die großen 5 Kinderserien noch schnell, obwohl wir müssen uns ein bisschen beeilen. Machen wir die großen 3 Kinderserien.
Nee.
Die großen 5. Okay. Such ich mal einen Song aus.
Sekunde, ich muss mal kurz gucken, ob es den. Oh Gott. Schwierig. Warte mal, da haben wir es. Hier ist von dem 2012er Album von Rufus Wainwright.
Oh, guter Mann.
Guter Mann, wahnsinnig. Schwul. Wahnsinnig.
Schwuler Mann.
Exaltiert. Und man hört ihm das wirklich an, dass er, ich sag mal, einen weirden Lifestyle führt. Ist, glaube ich, immer noch zusammen mit dem Chef der Deutschen oder dem Dramaturg der Deutschen Oper.
Mhm.
Warte, ist das, ich guck mal kurz, wer ist sein Ehemann?
Ich lieb von dem 2 Platten.
Ja, aber ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht.
Du bist ja immer dran.
Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht.
Kannst du dir nicht von dem, kennst du Waterworld?
Waterworld? Waterworld von Kevin Costner zusammen?
Nein, von Rufus Wainwright. Oh, what a world we live in. Hammer Song. Da hat er ein Stück von Kam. Am Ende, wenn das Lied so aufgeht, hat er ganz geschickt, da merkt man auch, was für einen geilen musikalischen Background der Typ hat, hat er einen Teil von Carmina Burana mit reingespielt. Also von dem, das ist unfassbar geil. Das ist von Karl Off, glaube ich, ne? Carmina Burana. Wahnsinn. Also das ist
also
so
auf,
gut
ist,
musikalisch. Ja. Okay.
Ist zusammen mit Jörn Weißbrot, Wikipedia sagt, Theaterproduzent aus Berlin, aber der ist zurzeit der künstlerische Direktor des Luminato Festivals in
machen
Toronto.
Die da, auch die, ah, da, machen die, da kommt die Lumi-Lumi-Massage, ja, oder was?
Ja, die Lumi-Lumi-Massage. Habe ich dir die nicht mal empfohlen? Die vierhändige Lumi-Lumi?
Ja, hast du mir. Habe ich das zum Glück nicht gemacht, wenn mir jetzt so 4 Hände, die in meinem Körper rumpummeln.
Die Olli, hat Olli mich angerufen und, ey, ich bin gerade im Hotel, kannst du was empfehlen? Ja. Mach mal die vierhändige Lumi-Lumi, die teuerste Massage. Vierhändige Lumi-Lumi.
Ja,
hast du nicht getraut, ne?
Nee, aber hab ich nie vergessen. Vierhändige Lumi-Lumi-Massage.
eine Hand hat man immer komplett im Po drin. Komplett.
Oh Gott.
Aber so, 3 Hände reichen dann ja. Lumi-Lumi.
So, dann welchen Song willst du jetzt machen, Frau Rufus?
Ach so, ich möchte gerne von dem, ich hatte erst überlegt, einen außergewöhnlicheren zu nehmen, aber ich nehme quasi den Titeltrack vom Album Out of the Game. Habe ich, glaube ich, mir schon mal gewünscht, aber ist ein. Und dann auch, komm, es gibt sogar Track by Track, es gibt sogar Spotify-Interviews danach. Ist das nicht toll? Dieser Künstler weiß, wie es geht. Hier ist Rufus Wainwright. Wir sind's, die beiden Künstler, die gerne ihre Kunst erklären. Hier ist Fest und Flauschig. Magst du es auch gerne, Olli, wenn die Journalisten fragen, wie ist der Song gemeint? Und dann erzählst du einfach, wie der gemeint ist, ne? Bist auch so einer, ne?
Ja, nicht wirklich. Ich finde, meine Songs sind jetzt nicht so kryptisch, dass ich da noch irgendwie viel zu groß erklären müsste.
Warum haben Sie diesen Song geschrieben, Olli? Waren Sie mal verliebt? In wen waren Sie verliebt?
Mhm.
Das hat dir nie einer gestellt?
Doch, aber das ist halt das Problem, wenn du, also, dass man auch noch, man schreibt den Song, man packt da alles rein und dann noch viel über den Song zu reden und den zu erklären, das ist alles Quatsch. Im Grunde ist das alles Quatsch. Das ist irgendwie auch so eine iTunes-Idee, dass die als Bonus nochmal zu jedem Song den Künstler was sagen lassen. Interessiert keine Sau. Entweder der Song ist gut oder nicht. Das ist das Einzige, was interessiert. Also Scheißdreck drumherum.
Ich
habe auch nie ein Making-of irgendwie veröffentlicht, weil ich habe immer auf YouTube eine Sache mal gestellt. Aber wem interessiert das, wie ich im Unterhemd im Studio sitze bei Moses Schneider und wir zusammen irgendwie uns überlegen, wie der Song arrangiert werden soll? Das interessiert vielleicht 3 Dödel da draußen.
Ich hab noch was für dich.
Ja.
Habe ich gelesen vor ein paar Tagen einen Fragebogen für Stefanie Sargnagel, die jetzt beim Ingeborg-Bachmann-Preis liest, wo ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr Ronja von Rönne so unglaublich vor die Wand gelaufen ist. Stefanie Sargnagel heißt eigentlich Sprengnagel, kommt aus Österreich. Habe ich vor einiger Zeit zum ersten Mal, als ich glaube, eine Wanderrezension, hat vorher auch schon Sachen gemacht und seitdem verfolge ich, was sie so macht. Und war ein wahnsinnig lustiger Fragebogen bei der Taz. Wirklich
Wander, die Band, meinst du jetzt gerade?
Ja, der hat eine Rezension geschrieben und wenn die Rezension so gut ist, dass sie das in Erinnerung bleibt, wer die geschrieben hat, ist das immer schon ein sehr gutes Zeichen. Weil es normalerweise.
War das eine gute oder eine schlechte Kritik?
Das war eine ambivalente Auseinandersetzung mit Wanda. Und schwer durchdrungen von Ironie und sowas ja ohnehin, wenn man schreibt, schwieriger ist nochmal, als wenn man spricht oder spielt oder vor der Kamera macht. Wahnsinnig lustig. Ich glaube, total versoffen, so eine versoffene, ich behaupte mal 25-Jährige, sieht aber wesentlich älter aus. Die hat auf taz.de Stefanie Sargnagel einen Fragebogen. 49 Fragen an Stefanie Sargnagel. Die Überschrift ist: Ich zerfick dich mit meinem Binnenei. Oder I. Ich lese mal so grob rein. Kann ich nur jedem empfehlen, sich da mal reinzuklicken. Ist wirklich sehr lustig. Und sollte man vor allem weiterverfolgen, was die macht. Wir haben schon mal versucht, die einzuladen, aber war schwierig, im ZDF das zu verkaufen, weil die sagen, ja, wer ist denn das? Ja, eine Autorin. Ja, aber macht die irgendwas? Nee, die schreibt Sachen. Ja, aber singt die irgendwas? Nee, die singt und die schreibt nur Sachen. Hier. Du sitzt in deinem Lieblingspark, wir bringen drei Bier mit. Eine Dose Hansapilz, eine Flasche Taz Pantherbräu, 0,3 Liter und eine Flasche Österreichbier. Welches nimmst du? Das 0,5 Bier. 0,33 Liter Bier ist gleich bourgeois und stresst irgendwie, weil zu klein. Wenn auf einer Veranstaltung nur kleine Bier verkauft werden, ist es immer Hochkultur.
Ist gut.
Das stimmt. Frage 4. Facebook hat dich groß gemacht. Mittlerweile warten tausende Fans auf deine Einträge. Hast du geregelte Arbeitszeiten? Antwort: Ich habe Facebook groß gemacht.
Ja.
Seit den Wahlen geltet ihr Österreicher als gespalten. Seid ihr gespalten? Ja. Es gibt nur noch kernige, schweinsbratenfressende Lederhosen-Nazis in Panzern und vegane, alternative Wollpullover-Hippies auf Fahrrädern. Nichts mehr dazwischen. Frage 9. Wer ist die größte Spalterin? Hillary Clinton, Ronja von Rönne oder Frauke Petri? Antwort: Deine Mutter.
Ja, okay, reicht jetzt auch.
Also, ey, komm, ey, jetzt, das ist schon echt sehr lustig. Das ist schon wirklich sehr lustig. Also, doch, ist ja, schon lustig.
Ja.
Findest du nicht gut?
So witzig.
Wir haben eine Aufgabe, mal ein bisschen über den Tellerrand. Hallo, hier vervollständigen Sie folgende Frage. 34. Wer die Jungpoetin Julia Engelmann gut findet, kauft auch bei ... iTunes. Ist nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht.
Ja.
Ist nicht so schlecht. Was? Du bist einfach ein
Stubenbissiger. Nee, ich finde einfach Typ. Die Fragen schon uninspirierend.
Also das, ja, das ist darum geht's ja gar nicht. Und vor allem, dass sie mit uninspirierten Fragen dann so umgeht, dass dabei sowas Lustiges rauskommt, ist doch mega geil.
Ja, ist okay. Ronja von
Alter, Olli, du bist so ein, lass doch mal, du willst nämlich nicht, dass neue Leute ins Game reinkommen. Du bist so ein, du hast Angst, dass die Leute
nein, ich interessiere mich einfach für viele Sachen nicht mehr, Mann. Ich zieh gerade Kinder groß. Ich muss mich darum kümmern, dass meine Tochter auf eine neue Schule kommt. Ich muss auf verschiedene Sachen in meinem Leben
machen. Wieso, war die Drogen verkauft
am Schulhof oder was? Nein, weil das Schulsystem scheiße ist, Jan. Und weil mich gerade so viele Sachen nerven. Und mich interessiert, ich bin einfach auf 42. Ronja von Rönne interessiert mich ein Scheißdreck. Und die Band Wanda interessiert mich ein Scheißdreck.
Das ist nicht Ronja von Rönne gewesen. Ja, Stefanie Sargnagel.
Oder es ist nämlich auch ein Scheißdreck. Weiß ich nicht. Wenn
du bist
das irgendwann,
doch der
wenn die irgendwann was geil,
Bücher.
Ja, aber von geilen Leuten, die auch abliefern. Ja, und wenn die irgendwann ihr geiles Buch rausbringt, dann lese ich das auch. Aber ich lese mir keine Kack-Interviews durch, wo sie mal eine witzige Antwort auf eine uninspirierte Frage gibt. Weil Interviews sind scheiße langweilig. Ich lese auch keine Interviews mehr. Das ist echt so. Wer liest denn noch... Meinst du, ich lese mir noch ein Benjamin von Stuckrad-Barre-Interview durch? Oder ein Ronja von Rönne oder von Stefanie Sargnagel oder Julia Engelmann? Das sind alles so... Wenn die dann ihre wenn die irgendwann das geile Zeug machen, ihre geile Sache, dann lese ich das auch. Aber bis dahin warte ich und muss mir nicht irgendwie kleinen Fußnoten, wo sie mal einen geilen Spruch gebracht haben, mir reinziehen. Sorry, oh Gott, ich bin aber auch gerade ein bisschen
genervt. Ja, das spricht aber jetzt die Pizza aus dir auch so ein kleines bisschen, ne?
Nee, ich
die
bin
Pizza
einfach,
war, glaube ich, schlecht.
Ich hab schlecht geschlafen. Lass mal bloß zum Ende kommen.
Wollen wir nicht noch schnell die großen fünf Kinder... Machen wir nächstes Mal.
Ja, die großen fünf Kinderserien, die machen wir jetzt noch. Da ist voll...
Nee, du hast keinen Bock mehr, ne? Aber die Leute, lass uns das aber schnell abhandeln.
Ja, okay, Platz 5, Pumuckl.
Nein. Nee, Olli, Serien, die du jetzt deinen Kindern anmachst, wir wollen ein bisschen Service, dass die Leute mal ein bisschen was
mitbekommen. Ehrlich gesagt, ich mache meiner Tochter Pumuckl. Ich guckte mit der gerne Pumuckl, weil ich als Kind nie Pumuckl gesehen habe, weil ich dachte, das hat irgend so ein Vollidiot auf LSD sich ausgedacht. Aber inzwischen merke ich, der Pumuckl ist gar nicht mal so schlecht. Pumuckl auf Bau, jeder macht 5 am Stück jetzt, damit wir nicht da ewig mehr hier rumhängen.
Ja, los, komm, mach du.
5 ist bei mir Pumuckl, 4 ist bei mir Nils Holgersson, 3 ist bei mir Heidi, die alte Variante, 2 ist bei mir was guckt denn meine Tochter noch so? 2 ist bei mir The Wire. Da guckt sie, soll sie auf alle Fälle schon mal wissen, was bei...
Ja. Meine Tochter guckt The Wire. Egal. Ist egal.
Auch mit Baltimore-Slang, damit die das rafft. Und auf Platz 1 der großen Kinderserien, was ich, also ich gucke wirklich nur Sachen, das ist natürlich wieder typisch, eigensinnig, aber ich gucke Sachen, die ich in meiner Kindheit gut fand. Wir gucken manchmal eine Hallo-Spencer-Folge, damit die das Hallo-Spencer-Universum nochmal mitkriegt und so. Und auf Platz 2 Hallo-Spencer und Platz 1 ist, was wir gucken, was ich mit meiner Tochter am allerliebsten gucke und was sie inzwischen auch richtig super findet. Ich habe mir die DVD-Box der gesamten, also alle Staffeln von der Muppet-Show geholt. Und das ist das Geilste. Und das ist wirklich cool. Das ist Unterhaltung, das ist Entertainment, das ist Showbusiness, das ist Ironie, das ist aber auch gleichzeitig wahnsinnig liebevoll. Jim Henson, einer der allergrößten gewesen.
Okay, pass auf. Auf Platz 5 bei mir Pepper Woods. Ist egal, es ist, kann man gut weggucken. Für, ja, was denn?
Pepper Woods. Auch von Dr. Pepper gesponsert oder was?
Pepper Woods. Ja. Düb, 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 düb. Auf Platz 4 ist Muck. MOOC, sehr gut. Reisen um die Welt, immer sind verbunden mit Skype und so. Ist wirklich sehr modern, sehr gut, interessant animiert. Alles, also diese ganzen Mickey Mouse Wunderhaus, diese ganze Scheiße, diese ganze schlecht animierte 3D-Kacke, kommt alles überhaupt nicht in Frage. Nee. Ich weiß auch gar nicht, was die Leute reitet. Jetzt, dass sie denken, nur weil das irgendwie mit der Software geht, dass sie jetzt anfangen, immer alle drei Sachen in 3D zu animieren. Auch Biene Maya in 3D oder sowas.
Biene Maya in 3D, Frechheit. Die Typen, die gehören wirklich einmal, dem sollte man mal
weggesperrt und erschossen
weggesperrt und, Helene, und wirklich aufhängen.
Helene Fischer auf. Die soll mal aufhören. Ja. Ganz ehrlich, bei Deutschland geht das bergab und zuallererst merkt man das an den Serien. Zuerst kommen die Serien und dann geht's politisch bergab. Wenn es keine vernünftigen, wo es Kinderserien gibt, dann lass dich nieder. Schlechte Menschen haben keine Kinderserien. So ist es. Auf Platz 3 ist Biene Maya und zwar die alte Version.
Ja. Nicht, wo die Helene Fischer da vorne wegtrollert. Die kommt ja nicht mehr aus Deutschland, das ist eine Rosse.
Übrigens, mega gesungen von Karel Gott, das Original.
Ja.
Maja, wie er da abgeht am Ende. Richtig geil.
Mega. Mega. Auf Platz 2, Sendung mit der Maus, Sonntagsritual. Und auch wahnsinnig gut, Wissen macht A, würde ich jetzt mal in, also wirklich echt tolle Wissenssendungen. Und auf Platz 1 meiner absoluten Lieblingskinderserien habe ich alles von Janosch Traumstunde. Wahnsinnig psychedelisch durchgeknallt. Das Fagott. Das Fagott ist quasi das Lead-Instrument im Intro-Song. Allein das ist schon genial. Janosch Traumstunde auf 1.
Super, das haben wir geschafft. Damit ist das Ende der Sendung endlich erreicht.
So absolut lieblos, total lieblos abgebrochen. Spam. Diese Folge war nichts als Spam in ihrem Podcast-Ordner. Ich muss mich wirklich entschuldigen. Das war gar nichts diese Woche. War ja gar nichts.
Ach Quatsch, das war eine gute Sendung, Jan. Das ist außerdem so.
Letzte Woche war gut, wo jetzt Testosteron aus den Boxen rauskam. Das war gut.
Ja.
Das war auch jetzt nichts.
Heute kommt einfach purer Hass aus meinem Mund. Nee, das war eine gute Sendung, Mann. Ja, das hat Spaß gemacht. Und das ist doch auch normal.
Kannst du die Outro-Musik jetzt mal anmachen, hier mit dem Bim-Bim? Du hast ja die neue Outro-Musik.
Nee, kann ich jetzt nicht.
Dann machen Sie jetzt mal Hermann van Veen und jemand stiehlt die Show an. Das ist der letzte Song, den ich mir wünschen würde. Aber hast du nicht ein iPad? Warte mal, du hast ein iPad.
Ja,
da.
Ja.
Mach mal.
Warte mal.
Mach doch mal irgendwas an.
Ja, ich bin nicht so. Ich bin schon im Gedanken ganz.
Was? Wo bist du denn? Ich bin mit Gedanken schon auf der Autobahn.
Ich finde das jetzt hier nicht. Das muss jetzt jemand anders.
Weißt du, was eines Tages passiert?
Was?
Du drückst auf irgendeine Taste auf deinem iPad und man hört nur so über den Ton einfach so ein Porno.
Warte. Ah, müssen wir rausschneiden. Mist.
So.
Nee,
eines Tages. Ich weiß ganz genau.
Wieso meinst du bei mir, meinst du, oder was?
Eines Tages hat einer von uns ein Porno-Fenster auf und dann hört man das im Hintergrund. Ich weiß ganz genau. Es wird passieren.
Also, ja, und wenn schon.
Und wenn schon, ja gut. Wie David Gerrard, und wenn schon, ja gut. Wir leben 2016 da unten.
Nee, aber David Gerrard.
Nee, aber.
Kriegt euch mal ein.
Ich glaube, dann würde ich dann so sagen, haha, guck mal hier, neuer Einspieler. Habe ich gestern die Tonspur genommen und dir jetzt bei mir raufgepackt. Keine Ahnung. So, ich muss los, Jan. Ich kann heute einfach nicht mehr. Das war aber eine gute Sendung, finde ich. Du hast heute performt, du hast abgeliefert. Du fliegst jetzt erstmal, du bist im Urlaub. Wenn wir das hier machen, bist du im Urlaub und ich bin in einer Entzugsklinik. Lass mal eine Sexsucht behandeln, damit keine Pornos mehr bei mir sind auf dem Laptop. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn jetzt einer sich beschwert, dass ich jetzt irgendwie am Ende ein bisschen launig war in der Sendung, so, ne? Das ist Teil der Show. Das war nur gespielt. Ich bin nämlich voll gut drauf. Fühlt euch mal alle in so ein schönes Blumenbeet reingelegt. Das war total cool, Jan.
Oh, ich muss Rasenpflaster noch kaufen.
Was ist denn Rasenpflaster?
Ja, Rasen.
Ach so, Rasen.
Löcher im Rasen sind. Rasenpflaster.
Wo kommen denn die Löcher im Rasen her?
Vom, ja, wir haben Hunde in der Nachbarschaft, die scharren. Nee, die Nerven
ist jetzt egal.
Ist okay, alles klar. Ja, ja. So, das war's für diese Woche.
Das ist wirklich das Traurigste. Kriegen wir das jetzt irgendwie noch ein bisschen mit mehr Lust hin, nochmal Tschüss zu sagen am Ende? So ein trauriges Ausgeplätscher.
Ja, ich hab...
Vielleicht noch einen Spruch, pass auf. Go Germany, bei der Europameisterschaft. Deutschland vor, noch ein Tor. Wir sind eine gute Mannschaft.
Soll ich denn, okay, ich lese mal kurz die Geschichte vor. Ich arbeite gerade an dieser Geschichte schon seit Wochen, die ich dir vorlesen wollte, von dem Drogenhund Pieke, der am Berliner Tegel am Flughafen arbeitet. Hast du Lust, dass ich noch kurz vorlese?
Ja, ganz schnell.
Ich bin Pieke. Ich versuche jetzt mal zu Berlinern. Ich kann überhaupt nicht Berlinern. Ich bin Pieke. Ich bin Drogenhund beim BKA. Ich bin 9 Jahre alt und habe schon so ziemlich an allen und jedem rumgeschnüffelt. Mein Herrchen heißt Julia und ist eine alleinstehende Polizistin beim Zoll, was das Leben für mich in meiner privaten Zeit nicht unbedingt einfacher macht. Julia kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, hat ein Arschgeweih, vögelt gerne rum und ist Fan von Scooter, den Toten Hosen und Saiwernadu. Ich bin beruflich natürlich Julia komplett überlegen, da ich über viel bessere Fähigkeiten verfüge. Meistens steht sie nur dümmlich neben mir herum, während ich an Koffern, Autos und irgendwelchen Touristen am Flughafen rumschnüffel. Sie kaschiert das Ganze aber geschickt mit einem konzentrierten Blick ins Leere. Ich durchschaue das natürlich, dafür kenne ich sie einfach zu gut. Trotzdem mag ich mein Frauchen, denn ich bekomme gutes Futter und werde überschwänglich von ihr geliebt. Ich bin ihre Nummer 1, das wichtigste Tier und Lebewesen für sie. Manchmal geht mir das Ganze abgeknuddelt und betüdel aber ganz schön auf meine nicht mehr vorhandenen Eier. Ich habe privat einfach gerne meine Ruhe, lieg in meinem Körbchen und mach mir Gedanken um die Welt und frag mich, wohin das Ganze noch führen soll. Ich bin ein Loner geworden, ein einsames Rudeltier ohne Rudel. Ich bin zu früh von meiner Hundegruppe getrennt worden und die Einsamkeit ist mein Begleiter. Ich kann auch nicht Berlinern, egal. Es sind die Menschen, die mich jetzt umgeben. Also beobachte ich sie und mache mir so meine Gedanken. Man könnte sagen, Menschheit ist mein Studienfach geworden. Viele Leute sagen, die Welt geht vor die Hunde. Ich finde diese Aussage irgendwie fragwürdig, denn sie impliziert, dass wir Hunde niedere Wesen sind. Das stimmt aber nicht, denn wir Hunde sind es, die all eure kranken Aktionen und unüberlegten Aktionen stillschweigend ertragen. Zum Beispiel die ganzen Urlauber und Touristen, die um die Welt fliegen, um sich beschissene Souvenirs für ihre ungeliebten Freunde und Familien zu kaufen. Was ich da schon alles an Rotz hier sehen habe, geht auf keine Hunde. Selbst geschnitzte Holzelefanten, indische Teeschalen oder die angeblich neueste Technik-Scheiße aus Japan. Mal die Pfote aufs Herz gelegt. Den meisten Rotz bekommt ihr zum halben Preis im Mediamarkt oder im China oder indischen Teestube. Aber das, so bla bla bla. Wenn ihr wirklich was mitbringen wollt aus euren Reisen, dann lasst es eine Erfahrung sein, eine Geschichte oder eine Bereicherung. Und wenn ihr eure Freunde und Familie wirklich liebt, dann könnt ihr auch mal was außerhalb der Reihe schenken. Die meisten Sachen, die ihr mitbringt, sind bloß pure Angeberei, um zu zeigen, an welchem geilen Hotspot auf der Erde ihr gerade mal wieder gewesen seid. So Leute, ich muss weiter. Heute ist Einsatz am Flughafen Tegel. Da freue ich mich schon besonders drauf, denn meine Prinzessin ist auch da. Ich rede von Lizzie, einer 4-jährigen Beagle-Hündin, die beim Sprengstoffdezernat arbeitet. Wenn wir uns ansehen, wird es explosiv. Die Kleine würde ich gerne mal knallen. Aber darüber reden wir nächstes Mal. Also haltet eure Ohren steif. Bis dann, euer Pieke.
Das ist nicht schlecht. Kannst du eine wöchentliche Kolumne für ein Tagesspiegel machen?
Vielleicht ist das gar nicht schlecht. Keine Ahnung.
Ja, aber eine kleine Inkorrektheit. Ja. Polizei und Zoll sind unterschiedlich. Das ist nicht, die ist nicht eine Polizistin beim Zoll. Das ist eine Zollbeamtin beim Zoll. Keine Polizistin. Bei der Bundespolizei wäre sie. Also Zoll ist vom Finanzamt.
Das ist der Typ.
Das ist so typisch. Wirklich, das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Das hat mich rausgehauen. Der dritte Satz hat mich rausgehauen. Ich habe die ganze Zeit mich nur darauf vorbereitet, dir zu sagen, dass Zoll und Polizei unterschiedlich sind. Zoll ist Finanzamt, Bundesinnenministerium ist Polizei. Oder beziehungsweise Bundespolizei. Ansonsten die Landesinnenministerien.
Also ich habe 5-6 Kolumnen über Pieke schon geschrieben. Meinst du, das kann ich irgendwo in der Zeitung verkaufen?
Das wird was. Suchst du doch hier Ralf Rute, Comiczeichner, wird dir schön Pieke zurechtzeichnen. Und dann machst du das schön mit einem Pieke-Comic. Du, ehrlich gesagt, warum machst du nicht mal sowas? Das ist doch eine super Idee, ein Kinderbuch. Mega geil. Mega geil.
Man kann so viel machen im Leben, ne?
Ich sehe gerade, der Hermesbote kommt. Okay. Der möchte mir seinen neuen Kollegen vorstellen. Der Zustellroboter ist jetzt... Oh, Hermes hat einen Zustellroboter in Köln. Ich muss runter. Tschüss.
Hey, hat Spaß gemacht. Jan, wir sehen uns nächste Woche wieder bei hier Fest und Flauschig. Tschüss, ja. Ciao.
Ciao.